Und dann habe ich auch hier schon wieder jegliche Körperfettprozentanteile Marathons laufen sehen und Ultramarathons laufen sehen. Also das ist auch etwas, was ganz klar ist, dass es nicht irgendwie nicht möglich ist, mit einem Körperfett von 30 plus einen Marathon zu laufen. Überhaupt nicht.
Höher, schneller, schlanker. Wie weit können und sollten wir unseren Körper fürs Laufen optimieren? Und gibt es ihn überhaupt, den einen idealen LäuferInnenkörper? In dieser Achilles Running Podcast Folge sprechen wir genau darüber mit Mauritz Ehmann. Er ist Abnehm- und Gesundheitscoach, hat eine beeindruckende eigene Transformation hinter sich und weiß als ambitionierter Ausdauersportler ganz genau, was es heißt, den eigenen Körper neu zu formen. Mit Mauritz nehmen wir die Stellschrauben der Körperzusammensetzung unter die Lupe. Wie verändern Lauftraining und Ernährung unsere Physis wirklich? Was bedeuten Extrakilos für die Gelenke? Und wo verrennen wir uns in gesellschaftlichen Idealbildern, obwohl der perfekte Ausdauerkörper in der Realität anders aussieht? Dabei räumen wir gründlich mit Mythen auf. Zum Beispiel klären wir, warum Fettstoffwechseltraining eben nicht automatisch dazu führt, dass man Fett verliert. Egal, ob du am Anfang deiner Reise stehst oder schon lange läufst. Diese Folge zeigt, was physiologisch machbar ist und warum Laufen für alle da ist. Ich bin Julia aus der Redaktion und damit viel Spaß beim Hören. Mauritz, herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns über ein ganz spannendes Thema sprichst. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen durch den Ausdauersport. Ich verfolge natürlich auch, was gerade so bei dir abgeht. Du bist irgendwie gefangen in der Backyard-Ultraszene, oder?
Yes. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz arg, hier zu sein. Richtig, richtig cool. Und das hast du schon schön gesagt, weil ich weiß selber nicht genau, wie ich da reingerutscht bin, um ehrlich zu sein. Ich komme eigentlich aus dem Teamsport. Dann war es viel Kraftsport, was ich gemacht habe. Und dann bin ich irgendwie ins Laufen reingerutscht. Ich war eigentlich so der typische, Laufen, damit kannst du mich jagen. Das ist überhaupt nichts für mich. Also wenn es da Leute gibt da draußen, die sagen, Laufen, damit kann ich mich noch gar nicht anfreunden. Wartet ab, es kann von heute auf morgen passieren, dass ihr plötzlich laufen mögt. Und dann von 3 auf 5 auf 10 auf 21 auf noch höhere Distanzen geht. Genau, das heißt, ich bin da ja wirklich so ein bisschen reingerutscht. Natürlich Sport schon immer gemocht, aber wurde dann immer mehr mit dem Laufen.
Ey, ich kann davon auch ein Lied singen. Ich habe auch Ausdauersport gehasst. Und dann erst während des Studiums dachte ich mir so, okay, bin ich so 3-mal im Jahr 5-6 Kilometer laufen gegangen und dachte so, es ist auch so langweilig, einfach nur zu laufen. Es passiert ja nichts. Ja, und jetzt bin ich irgendwie im Triathlon gefangen und denke so, ach komm, jetzt mal einen lockeren Zehner, ne, am Dienstag. Das war für mich unvorstellbar, früher 10 Kilometer am Stück zu laufen. Jetzt ist das so eine lockere Trainingseinheit. Das ist total absurd. Aber hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass so Ausdauersport dein Hobby oder fast schon dein Lebensinhalt wird?
Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, Sport war schon immer ein Teil von meinem Leben, gerade auch in der Jugend. Und da bin ich so ganz klassisch in so einem, man kommt in die Pubertät, ins Jugendalter, man hat andere Dinge zu tun, man trifft sich eher lieber mit Freunden. Der Sport ist so ein bisschen rausgefadet aus meinem Leben, würde ich sagen. Hab dann auch ordentlich zugelegt an Gewicht, bis ich irgendwann mal 130 Kilo gewogen habe. Und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, wo ich so gesagt habe, hey, jetzt, hier muss sich was verändern, das geht nicht mehr so. Bin dann wieder zurückgekommen in den Sport. Wie gesagt, erstmal so ein bisschen mit Krafttraining eingestiegen. Das Gewicht losgeworden und war dann auch immer noch viel im Kraftsport unterwegs. Dann mal so ein bisschen in High Rocks reingeschnuppert und dann kam tatsächlich erst so das Laufen. Also ich glaube, wie gesagt, hätte mir jemand gesagt, dass ich irgendwann mal als Hauptsport laufen habe, dann hätte ich wirklich nur den Kopf geschüttelt. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich im Krafttraining war, wo ich echt so klassisch, ich war jetzt kein Bodybuilder, aber wo ich klassisch mit dieser Bodybuilding-Manier so ein bisschen rüber zum Laufen geguckt habe und mir gedacht, wie kann man sowas machen? Das macht doch keinen Spaß und Muskeln kriegt man davon auch nicht.
Ja, und jetzt bist du hier.
Ja, genau. Also geht schneller, als man denkt.
Ja, ja. Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen. Du hast eine gigantische Abnehmreise hinter dir. Und das ist auch so ein bisschen, worüber wir heute reden. Das ist natürlich ein sensibles Thema so in der Gesellschaft. Und ich denke auch gerade durch Social Media aktuell ein sehr sensibles Thema, wenn es um Gewicht geht, wenn es darum geht, den eigenen Körper vielleicht auch durch Sport und eine Ernährung zu verändern. Aber es ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, was wir heute besprechen, gerade weil du ja die Reise am eigenen Leib erfahren hast und weil du dich ja auch beruflich damit auseinandersetzt. Wenn sich jemand bei dem Thema jetzt da draußen irgendwie ja nicht ganz so wohl fühlt, hört die Folge am besten mit jemandem zusammen an oder schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder rein. Aber Moritz, vielleicht kannst du uns kurz einen Abriss geben, wie du dich beruflich mit dem Thema auseinandersetzt und wie du da hingekommen bist, damit wir so ein bisschen deine Expertise auch kennenlernen.
Ja, genau. Also vielleicht mal, um vorne zu beginnen. Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe ganz am Anfang mal Werbung und Marktkommunikation und solche Geschichten studiert, wollte eigentlich ins Marketing. Und als ich dann eben selber meine Abnehmreise hinter mir hatte quasi und auch schon währenddessen, habe ich natürlich gedacht, boah, wie cool wäre es denn, wenn wir es schaffen könnten, wenn ich es schaffen könnte, da auch einen Beruf draus zu machen, ne, aus diesem Ganzen. Wie könnte es sein, Menschen dabei zu helfen, das auch zu schaffen? Und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt, habe schlussendlich Gesundheitsmanagement für mich entdeckt, also eine Mischung aus Training, psychischer Gesundheit damals auch und Ernährung. Und habe das dann in einem Fitnessstudio damals klassisch dual studiert und bin da auch sehr happy drüber, weil ich ganz, ganz wichtig finde, dass man auch schon mit Menschen arbeitet. Ich habe mich oft gefragt, wie es wäre, wenn ich das jetzt studiert hätte, ohne irgendwie mit Menschen direkt zu arbeiten. Konnte mir es dann gar nicht gut vorstellen, ne, weil das ja das A und O ist in dem, was ich jetzt tue. Also jetzt, mittlerweile, das habe ich dann in meiner Bachelorarbeit quasi erarbeitet schon, ein Ernährungscoaching für das Studio, wo ich die Menschen dann eben 1:1 betreut habe. Ne, also im Studio gab es die Mitglieder. Und dann habe ich dort angefangen, den Mitgliedern quasi zu helfen beim Abnehmen. In einer Art Coaching, wo ich wirklich über wöchentliche Check-ins mit den Menschen arbeite, schaue, was ist ein 4-Wochen-Ziel, wo wollen wir generell hin, was ist das Gesamtziel. Und dann eben über, genau, wöchentliche und monatliche Gespräche das Ganze mit ihnen arbeite. In Form von Trainingsplänen, Ernährungsplänen, Ernährungsstrategien, sage ich immer lieber. Ich bin kein so Freund von einem festen Ernährungsplan, der immer zu starr ist. Genau, und dann habe ich mich schlussendlich mit dem weiterentwickelten Konzept quasi dann selbstständig gemacht und helfe jetzt Menschen beim Abnehmen. Das ist eigentlich so das, was ich mache.
Sehr cool, das klingt auch schon mal richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass du dafür ja auch der perfekte Kandidat bist, weil du es selbst erlebt hast. Wenn du heute Fotos von dir siehst, ne, mit vielleicht damals noch mehr als jetzt, 40 Kilo mehr oder was weiß ich, wie hat sich dein Alltag am drastischsten verändert im Vergleich zu heute?
Es gibt so viele Punkte. Also für mich ist immer ganz, ganz schwer, auch so sehr weit in die Vergangenheit zu gucken. Also ich finde, der Mensch ist immer gut darin, die negativen Dinge schnell zu vergessen, was ja auch ein guter Mechanismus ist. Quasi mal, wenn wir uns an alles Negative immer noch genauso erinnern würden wie an die positiven Dinge, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig im Leben. Deswegen ist es schon immer nochmal schwierig, da so genau dieses Gefühl zu haben. Aber es sind natürlich die klassischen Dinge, ne? Also einmal vorneweg von mir, vor allem Selbstwert, Selbstbewusstsein und solche Geschichten. Es ist viel leichter für mich, auf Menschen zuzugehen. Es ist viel leichter für mich, generell im Alltag meinen Alltag zu bestreiten. Ich habe es immer wieder mit Coaching-Kunden auch, jetzt im Sommer. Ne, wir haben jetzt gerade die 40 Grad manchmal fast erreicht. Es ist super, super schwierig, mit 130 Kilo den Sommer zu überstehen. Das sind so Dinge, über die denkt man, glaube ich, gar nicht nach, wenn man mit diesem Gewicht zu kämpfen hat. Treppen hochgehen, solche kleinen Alltagsdinge, das sind schon immer Sachen, wo man das super gut merkt. Und das ist, wie gesagt, etwas, was jetzt halt so eine Normalität ist, wenn man das Gewicht einmal erreicht hat, deswegen ist es super schwer, sich da zurückzuerinnern. Aber ja, da gibt's schon einige Dinge.
War dann auch allgemein so dieses Gefühl morgens, okay, erstmal aufstehen und irgendwie die Motivation zu schöpfen, anders als sie heute ist?
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man gerade auch in dem Sport so eine gewisse Leidenschaft gefunden hat und auch einen Sinn gefunden hat, das ist auch immer etwas, was für mich super wichtig ist, auch im Coaching. Bei mir gibt's kein, du musst so und so viele Stunden Ausdauersport machen, du musst so und so viele Stunden Krafttraining machen, weil das sind irgendwie die gesetzten Dinge, die in der Wissenschaft scheinbar gesund sind und gut sind für dich, sondern ich versuche immer Dinge zu finden, die zu den Menschen passen, also in den Alltag, in die Routinen und vor allem auch Spaß machen, weil genau das ist, was man dann langfristig auch durchziehen kann. Und so ist es dann natürlich auch wesentlich angenehmer, seinen Alltag zu bestreiten, morgens aufzustehen, wenn man Dinge hat, auf die man Bock hat, Dinge hat, auf die man Lust hat und sich nicht zu Dingen quält. Und vor allem, wenn alltägliche Dinge halt wesentlich leichter werden, ne? Also gerade, wie ich schon gesagt habe, wenn man rausgeht und den ganzen Tag schwitzt, weil gerade Sommer ist und alles super anstrengend ist und Treppen gehen anstrengend ist und generell ja an Sport wenig zu denken ist oder an viel Sport wenig zu denken ist, dann macht das Ganze natürlich nicht allzu viel Spaß. Das ist schon so.
Ja, das stimmt. Gab es denn bei dir so einen Schlüsselmoment, so einen Gedankenblitz, wo du irgendwie dachtest, okay, es muss sich jetzt verändern und ab da hast du es wirklich durchgezogen oder war das eher so schleichend, dass es immer wieder ein, okay, ich versuch's mal, dann bist du wieder in deine alten Muster gefallen, dann hast du wieder angefangen, irgendwas zu ändern. Wie lief das bei dir ab?
Ja, das ist auf jeden Fall schleichend, würde ich sagen. Das ist einmal so meine Erfahrung bei mir selber gewesen und aber auch bei den ganzen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Die wenigsten kommen zu mir und sagen, ja, ich will jetzt gerade zum ersten Mal abnehmen, lass uns das mal machen. Also es ist durch die Bank weg so, dass das die 7., 8., 9., 13. Diät schon gemacht wurde und man so viele Dinge versucht hat und dann schlussendlich sagt, hey, jetzt möchte ich es mal wirklich strukturiert angehen und möchte wirklich einen Fahrplan haben. Und bei mir war es tatsächlich, also ganz ehrlich, waren da natürlich so ein Auslöser, der nochmal dazu kam, die Mädels damals. Ich war, wie alt war ich denn? 19. Das kann natürlich helfen. Also ich sage auch immer, wenn so ein Auslöser, Menschen verändern Dinge ja oftmals aus zwei Gründen. Also entweder man hat besonders großen Schmerz oder man hat wirklich besonders große Motivation aus irgendeinem Grund. Also irgendwas treibt einen richtig stark an. Und ja, wenn man da das erste Mal irgendwie einen kleinen Herzschmerz hat zum Beispiel, dann kann einem das natürlich so einen kleinen Boost geben am Anfang. Es ist natürlich kein Muss und ich wünsche es keinem, dass das der Fall ist, aber da kann man auf jeden Fall mal so, ich sag mal, 4 bis 8 Wochen durchziehen. Und wenn man diese Phase mal hat, wo man so eine gewisse Zeit durchgezogen hat, dann ist es natürlich auch wesentlich leichter dran zu bleiben, weil man da mal die ersten Resultate sieht. Also ich finde, das ist ja beim Thema Abnehmen auch so die Schwierigkeit, dass es halt die ersten Wochen erstmal nicht wirklich was zu sehen gibt. Also gerade wenn wir jetzt von höheren Gewichten kommen und sagen, wir möchten irgendwie 40 Kilo abnehmen, dann sind die ersten 10 Kilo halt einfach, natürlich sieht man sie dann, aber es ist schwer zu sehen. Es ist erstens schwer zu sehen subjektiv, ne? Also objektiv ist es immer noch mal was anderes, weswegen ich auch immer mit Vorher-Nachher-Bildern arbeite, immer mit Umfängen arbeite, dass man das nimmt. Wenn man selber sich jeden Tag sieht und subjektiv extrem schwer ist, den Fortschritt zu beobachten. Und dann auch noch so Dinge dazukommen wie, wenn man sich wiegt, das Körpergewicht natürlich nicht nur das Körperfett ist. Das bedeutet, Leute, habe ich ganz oft auch Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt 2 Wochen echt alles richtig gemacht. Ich habe deutlich weniger gegessen, als ich verbrauche, aber mein Körpergewicht ist gleich. Und den Leuten dann erstmal zu erklären, ja, dass da eben auch andere Dinge noch reinspielen, wie das Körperfett. Also wir Muskelspeicher haben, wir Wasser haben und Co., was der Körper hält. Das sind dann so Aha-Momente für die Leute. Wenn man eben allein unterwegs ist, ist das sehr schwer, ne? Weil es kann sehr gut sein, dass Menschen über 2 Wochen alles richtig machen und im Defizit sind, aber an Tag 1 90 Kilo wiegen und an Tag 14 90 Kilo wiegen, aber sie schon 1 bis 2 Kilo Körperfett verloren haben. Und das ist natürlich dann frustrierend, wenn man denkt, hey, ich mache doch eigentlich 2 Wochen schon alles richtig. Und so ist es super wichtig beim Abnehmen, langfristig zu denken. Und da auch so ein bisschen das Wissen dahinter zu haben, warum Körpergewicht mal gleich bleibt und Co.
Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall auch später noch sprechen, über ja dieses Dranbleiben, auch wenn es vielleicht mal keine Fortschritte gibt. Aber du hast ja schon so ein bisschen am Anfang gesagt, du bist nicht gleich ins Laufen reingestartet, sondern erstmal Kraftsport. Und dann war quasi so ein fließender Übergang. Was würdest du sagen, hat sich während deiner Reise an deinem Körpergefühl, sowohl vielleicht im Gym, als auch dann später auf der Laufstrecke verändert? Also hast du jetzt auch Veränderungen gemerkt, seitdem du läufst nochmal, weil du vielleicht da auch nochmal ein bisschen was verloren hast und sich es ganz anders jetzt läuft als damals noch?
Ja, definitiv. Also ich finde vor allem Laufen gibt einem nochmal ein ganz anderes Körpergefühl in Form von Fitness. Also ich sage mal, ich habe mich noch nie so fit gefühlt wie in der Zeit, wo ich wirklich angefangen habe, regelmäßig zu laufen und auch regelmäßig die Strecken immer verlängert habe. Ne? Also wenn man dann anfängt, mal zum ersten Mal 5 Kilometer zu laufen, 10 Kilometer zu laufen oder auch noch mehr und das dann irgendwann einfach so kann, das ist so ein cooles Gefühl, was für mich Krafttraining nie gegeben hat. Also Krafttraining war immer, hat immer Spaß gemacht, war immer cool, man wollte immer mehr Muskeln haben. Ich habe auch mal eine Zeit lang dann so Richtung Powerlifting trainiert, also einfach sehr stark, wollte sehr stark werden. Aber so richtig fit fühlt man sich da tatsächlich nicht. Ich habe auch ganz viele Gespräche immer noch mit Leuten, die halt nur in Anführungsstrichen Krafttraining machen und sagen, ja, Puh, also schnaufen muss ich immer noch sehr, wenn ich die Treppen hochgehe zum Beispiel. Oder ich kann halt immer noch keine 500 Meter joggen. Und deswegen war das für mich schon so ein richtiger Gamechanger nochmal, dieses Laufen und zu merken, wie schnell sich da auch was verändern kann. Ich weiß noch, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich 3 Jahre her, wo ich meinen ersten Halbmarathon versucht habe und danach wirklich platt auf dem Boden lag und überhaupt nicht mehr konnte. Und wenn man dann dranbleibt über mehrere Monate, merkt, dass man diese Distanz quasi einfach so laufen könnte. Mittlerweile ist es so eine Distanz, wo ich sage, hey, also wenn ich jetzt morgens aufstehe, dann kann ich die auch laufen, ohne mich da groß vorzubereiten. Und das in einem Körpergefühl, wo man sich wirklich fit fühlt, das hat sich schon auf jeden Fall wesentlich, wesentlich verändert. Und auch, wie gesagt, so diese allgemeine Körpergefühl und Fitness. Das war nochmal eine richtig coole Sache mit dem Ausdauersport.
Ja, also würdest du quasi jedem empfehlen, irgendwann, vielleicht auch während der Reise des Abnehmens oder Veränderung der Körperzusammensetzung oder der Fitness, irgendwann mal vielleicht in den Laufsport reinzuschnuppern?
Ja, also ich sage auch immer ganz ehrlich, ne, nochmal, es ist mir wichtig, dass man was findet, was einem Spaß macht. Und jetzt habe ich auch schon mal die eine oder andere Person kennengelernt, die sagt, Laufen ist es vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Dann gibt's andere coole Ausdauersportarten, ne? Sei es ein Radfahren, sei es Nordic Walking. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall würde ich empfehlen, Ausdauersport auch zu machen. Es gab in den letzten Jahren, würde ich sagen, ja so ein bisschen den Krafttrainings-Hype, Gott sei Dank. Also vor 10, 15 Jahren war es ja noch so, dass keiner irgendwie daran gedacht hat, dass Krafttraining auch für was anderes gut ist, außer Muckis und Bodybuilding, sondern sonst für nichts. Und jetzt wissen wir mittlerweile, oder das geht an die breite Masse, dass es auch wichtig ist für junge Menschen und nicht erst im Alter und super wichtig für unsere Gesundheit ist. Wie gesagt, nicht nur aufgrund von höherer Muskelmasse, sondern einfach wichtig für alles, für unser Immunsystem und Co. Und ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein bisschen switcht auch hin zu Ausdauertraining, dass das mehr wieder in den Vordergrund rückt, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das in den letzten Jahren dann so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Natürlich logisch, wenn was anderes vorkommt und dann ein Hype generiert, dann ist es schwierig für die andere Sache sich zu halten. Aber ja, habe dann so oft die Aussagen gehört, ja, das Krafttraining, das muss man auf jeden Fall machen, das ist das Allerwichtigste, ne? Aber jetzt auch mal gesundheitlich gesprochen, dass es wichtig ist für uns Ausdauertraining zu machen und das Herz nochmal auf diese Art und Weise zu belasten. Ist ja auch klar, wissen wir gut genug. Und deswegen würde ich das sowieso jedem empfehlen. Gerade beim Thema Abnehmen natürlich, weil wir nochmal ordentlichen Kalorien-Energieverbrauch haben dadurch, aber auch so generell, nur auch für Leute, die nicht abnehmen wollen, macht Ausdauersport.
Ja, ergibt schon Sinn. Und wir sind ja auch, glaube ich jetzt, also die meisten, die uns zuhören, sind Läufer und Läuferinnen. Deswegen gut, dass wir heute darüber sprechen. Und ich glaube, dass gerade durch Social Media und vielleicht auch bist du mittlerweile so in deinem Läuferkörper angekommen und denkst so, ich sehe jetzt vielleicht auch aus wie ein Läufer, ich fühle mich wie ein Läufer. Und das ist einfach gesellschaftlich und auch medial immer noch sehr stark verbreitet, dass es den einen LäuferInnen-Körper gibt. Und ich bin der Meinung, dass ein Läuferkörper keine bestimmte Optik hat, obwohl es immer heißt, je dünner, desto schneller. Ich habe da zum Beispiel ganz andere Erfahrungen gemacht, so als ich so mein geringstes Gewicht hatte, war ich auf jeden Fall alles andere als leistungsfähig und bin jetzt halt deutlich schwerer, aber auch deutlich stärker und auch deutlich schneller. Deswegen geht es vielleicht auch gar nicht immer um die Optik. Deswegen lass uns mal so reinsteigen in die Körperzusammensetzung selbst, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht eigentlich eine gute Körperzusammensetzung aus? Was sind vielleicht auch gesunde Körperfettanteile? Gerade auch ne, bei Frauen ist es, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen mehr verschoben durch Social Media. Was sind da so deine Erfahrungen auch mit deinen Kunden und was ist da deine Expertise zur Körperzusammensetzung?
Ja, definitiv. Also ich finde es richtig gut, was du gerade schon gesagt hast, sehe ich auch exakt so. Also es gibt definitiv keinen perfekten Körperfettanteil, den man haben sollte, um leistungsfähig zu sein. Es gibt halt, ich sag mal, gewisse Bereiche, die wahrscheinlich uns leistungsfähiger machen als andere. Und das geht in beide Richtungen, ne? Ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist nicht nur so, dass zu viel Körperfett wahrscheinlich die Leistung ein bisschen mindert, sondern vor allem auch zu wenig. Ne? Also wenn wir unserem Körper zu wenig Energie zuführen, das ist auch ganz, ganz schlimm. Wahrscheinlich nochmal einen Tick schlimmer sogar, weil wir brauchen, um Leistungen zu erbringen, eben die Energie. Ne? Und wenn wir in eine Phase kommen in unserem Leben, wo wir einfach zu viel trainieren und zu viel Ausdauersport machen und zu wenig Energie zuführen, dann wird im Training überhaupt kein Fortschritt mehr passieren. Mhm. Wir werden höchstwahrscheinlich deutlich verletzungsanfälliger. Und werden, wie gesagt, ja, wenig Fortschritt machen. Das heißt, dahingehend ist es wahrscheinlich sogar die gefährliche Variante für viele, die im Ausdauersport zu Hause sind. Ne? Gerade so Ausdauersportler, die, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien am Tag verbrennen. Die müssen auch erstmal gegessen werden.
Ja.
Das ist für mich persönlich jetzt kein Problem. Ich sage immer, ich kann auch mal 6.000, 7.000 Kalorien am Tag essen, ohne dass es mich großartig anstrengt. Ne? Das ist dann der Vorteil von jemand, der eher zu höherem Körpergewicht neigt. Aber genau, da gibt's keinen perfekten Körper. Typ, ich war auch auf dem Event jetzt vor 2 Tagen, Samstag, Sonntag, das hat so ein bisschen Ultra-Running und Schnelligkeit vereint. Also da ging es darum, 99 Runden zu laufen in 1,2 Kilometer und immer der später ins Ziel gekommen ist ausgeschieden quasi. Mhm. Und da waren Körpertypen von bis dabei, das hat's mal wieder gut gezeigt. Ne? Da waren Leute, die aussehen, als würden sie nichts anderes machen außer Kraftsport. Waren muskelbepackt. Und dann gab's Leute, die ein bisschen weniger Muskulatur hatten. Und so sind die Leute teilweise nach 100 Kilometern noch eine 3,20er Pace gelaufen. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass das auf jeden Fall beides geht. Und gerade wenn wir jetzt nicht im Top-Leistungsbereich sprechen. Ne? Also auch klar ist natürlich, dass zu viel Masse einfach oder viel Masse einfach Energie braucht. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt extrem viel Muskelmasse haben, dann ist es natürlich ein bisschen schwerer, den Körper mit der Energie zu versorgen, die er braucht. Gerade wenn wir jetzt lange Strecken laufen. Aber genau, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt auf jeden Fall keine, die eine Zahl, die optimal wäre, sondern da muss man immer auch wieder hier individuell gucken bei der Person, was funktioniert gut. Was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und wie du auch schon selber gesagt hast, ne, durch Social Media ist man da oftmals ein bisschen, wenn ich sagen, fehlinformiert, aber man wird einfach so ein bisschen in die falsche Richtung getriggert. Dadurch, dass immer nur das beste Licht gezeigt wird, die beste Pose. Also ich kann euch sagen, die ganzen Leute, die man so auf Social Media sieht, wenn man die dann mal in echt sieht, die sehen natürlich immer noch hervorragend aus, aber es ist nicht so, wie die Bilder aussehen auf Social Media. Ne? Man kennt es, glaube ich, selber, ne? Wenn man unter gutem Licht steht quasi, dann hat man mal einen Moment, wo man den Körper ganz anders wahrnimmt, wie sonst vielleicht morgens nochmal aufstehen im schlechten Licht. Und so ist es bei jeder Person da draußen. Also das ist definitiv der Fall. Und man ist, glaube ich, trotzdem nicht frei, auch wenn man das weiß. Ne? Ich bin jetzt auch jemand, der das wirklich sehr gut weiß, dass es so ist. Und das macht, glaube ich, trotzdem noch was mit einem. So, das täglich zu sehen auf Social Media.
Ja,
das heißt,
total.
Da immer mit Vorsicht genießen das Ganze.
Ja, absolut, du hast vollkommen recht. Also dieses Bild, was man hat, ist total verzerrt. Deswegen nicht daran orientieren und auch vor allem sich nicht, also ne, sich auf sich selbst fokussieren, aber auch, wenn man mal irgendwie einen guten Tag hat, einen guten Spiegel. Ich finde auch, Spiegel machen auch nochmal was aus. Also ich finde, in Spiegeln sieht man immer besser aus, als wenn man sich dann auf dem Bild oder so sieht. So, man hat halt Tage, an denen fühlt man sich vielleicht nicht ganz so wohl und im nächsten Moment denkt man sich wieder so, oh, ich bin richtig hübsch und muskulös oder schlank, was auch immer. Ich meine, das variiert ja auch.
Gibt tatsächlich auch Spiegel, ne, die breiter machen. Also es gibt Gyms, die solche Spiegel einsetzen, dass man sich dort wohlfühlt. Also im Fitnessstudio, dass man quasi Spiegel hat, die so ein bisschen den Körper breiter machen, um da gerne wieder hinzugehen. Was ja im Endeffekt erstmal ein cooler Mechanismus ist eigentlich, zu sagen, hey, wir wollen die Leute oft hier im Gym haben und deswegen machen wir jetzt Spiegel, die Leute breiter aussehen lassen. Dann fühlen sie sich hier wohl und kommen wieder zu uns ins Gym, weil es ihnen gut gefällt und man Fortschritt sieht. An sich ja cool, aber ja, es verzerrt halt so ein bisschen die Realität.
Ja, voll verrückt, was es alles gibt. Ey, das ist wirklich absurd. Wenn jetzt eine Kundin oder ein Kunde zu dir kommt und sagt, okay, mein Ziel ist jetzt vielleicht nicht den optimalen Läuferkörper zu haben, aber ich möchte trotzdem meine Körperzusammensetzung irgendwie verändern. Ja? Sei es jetzt mehr Muskulatur aufbauen oder Fett verlieren oder vielleicht auch Muskelmasse irgendwie abbauen, weil man sich zu breit findet. Wie würdest du sagen, erreicht man eine Veränderung der Körperzusammensetzung am besten?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Man sollte nicht auch hier wieder nicht eine Sache betrachten. Und das ist auch das, was ich im Coaching so ein bisschen forciere immer, dass es eben nicht nur das eine ist, nicht nur die Ernährung, nicht nur der Sport, nicht nur der Alltag, sondern dass man wirklich an diesen Dingen immer so ein bisschen eine Kleinigkeit verändert. Dass man schaut, das ist ja das A und O beim Abnehmen. Das werden wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer natürlich wissen, dass wir weniger zu uns nehmen müssen, als wir verbrauchen. So, wir brauchen ein Kaloriendefizit. Das ist das A und O. Wichtig ist dann, gerade wenn man jetzt Ausdauersportler ist, der einfach auch Wert auf seine Leistung legt, dass das nicht zu hoch ist. Also es bringt nichts, innerhalb von 2 Wochen 3 Kilo verlieren zu wollen. umso höher das Defizit, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass wir Leistungseinbußen haben. Deswegen ist es immer wichtig, dass man langfristig denkt und schaut, dass man sich Ziele ein bisschen weiter in die Zukunft steckt und schaut, dass man da ja ein moderates Defizit hat. Mhm. Und dann eben von den anderen Dingen auch Kleinigkeiten verändert, ne? Also von bis. Ein Ausdauersport ist gut, um den Kalorienverbrauch zu erhöhen, sich da nochmal so ein bisschen einen Puffer zu verschaffen. Aber die ganzen anderen Dinge sind, ich stelle das auch, ich gebe immer wieder Seminare und da stelle ich das auch mal so ein bisschen dar, wie sich denn der Kalorienverbrauch zusammensetzt, ne? Und da sieht man immer ganz gut, dass der mit Abstand allergrößte Teil ja sowieso schon in Ruhe passiert. Also das, was wir verbrauchen an Energie, ist ja mit Abstand der größte in Ruhe. Dann kommt der bei den meisten Menschen zweitgrößte Part, das, was wir wirklich unbewusst in Aktivität haben, also das, was wir gar nicht steuern können, zum Beispiel die Hand hochheben oder ihr kennt vielleicht die Leute, die mit dem Fuß hibbeln, immer so auf den Boden tippen, das verbraucht auch Energie, das sind ja Dinge, die man nicht bewusst macht, sondern unbewusst.
Jetzt fangen die Leute alle an, mit dem Fuß zu hibbeln nach der Folge.
Ja. Genau. Und dann kommt auch noch das dazu, was wir verbrauchen, wenn wir die Energie verdauen. Ne? Das ist auch nochmal ein großer Teil. Und dann kommt auch noch bei den Ausdauersportlern, dann das ist auch nochmal ein bisschen größerer Part, aber bei dem Otto-Normalverbraucher nochmal eigentlich ein kleinerer Part bei den meisten. Das, was wir wirklich an Aktivität haben, die wir bewusst steuern, also Sport und Co. Ja, und deswegen ist immer von mir auch immer nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man jetzt nicht mit Ausdauersport alleine abnehmen wird. Das wird nicht passieren. Man muss sich um alle Parts kümmern, man muss sich um die anderen Parts kümmern. Und ich sehe es immer lieber unterstützend, als dass ich fange jetzt mit dem Sport an und deswegen werde ich abnehmen. Also das ist ein Faktor von vielen. Aber auf die anderen Dinge muss auch geschaut werden. Und für mich wäre dann vor allem auch noch extrem wichtig, wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Körperkomposition ein bisschen verändern, also vielleicht ein bisschen Körperfett reduzieren, um auch nochmal vielleicht leistungsfähiger zu werden im Ausdauersport, dass man das Ganze natürlich unterstützt mit Krafttraining. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir wertvolle Muskelmasse verlieren. Und die ist schon, ja, auch, ich würde sagen, essentiell für uns im Ausdauersport. Also ich sehe es immer wieder bei Leuten. Ich beobachte immer ganz gerne und frage immer Leute, wenn sie sich verletzen, ob sie den Kraftsport machen oder nicht. Ja. Und ich würde schon sagen, allein jetzt aus Beobachtung, ich habe jetzt keine belastbaren Daten dazu, aber aus Beobachtung von mir, dass das schon immer so ein bisschen korreliert, dass die Leute, die wenig Kraftsport machen und sich zu viel in den Ausdauersport reinstürzen und dann auch noch vielleicht an einem Defizit sind, da ein bisschen mehr Problemchen haben. Mhm. Genau, also um die Frage vielleicht zu beantworten, ist es wirklich eine Mischung aus vielen Dingen. Und wichtig, dass man sich die ganzen Parts anguckt.
Und Muskelmasse erhöht ja auch nochmal den Kalorienumsatz, weil Muskeln einfach auch viel verbrennen, genau. Oder? Ja. Hast du nochmal vielleicht kurz einen Anhaltspunkt zu dem Defizit, wenn wir sagen, okay, wir wollen vielleicht ein bisschen Körpergewicht reduzieren, wie hoch sollte oder darf denn das Defizit maximal sein? Weil ich höre immer super oft so, ja, und dann esse ich nur 1500 Kalorien, was ja eigentlich für ein kleines Kind so der Tagesverbrauch ist, weil man eben radikal irgendwie da rangehen will. Was ist so der Bereich, wo du sagst, das ist total sinnvoll, um langfristig und nachhaltig auch Gewicht zu verlieren?
Ja, also eine Kalorienzahl ist da natürlich immer schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt Leute im Coaching habe, die keinen Ausdauersport machen, sich nicht so viel bewegen, am Schreibtisch sitzen, dann ist eine 1500 Kalorien, um abzunehmen, halt auch eine Kalorienzahl, die für manche zutrifft. Aber gerade wenn wir Ausdauersportler haben, ist das höchstwahrscheinlich ein bisschen wenig. Also ich sage immer lieber das Defizit. Man ganz grob, wenn man jetzt eine Kalorienzahl möchte, ist bei den meisten Menschen wahrscheinlich so zwischen 300 und 700 Kalorien nicht schlecht, ein Defizit, ne? Und auch da muss man dann immer noch mal gucken, was sind die Ausgangsbedingungen. Was vielleicht auch noch ein ganz guter Richtwert ist, 0,5 bis 1% vom Körpergewicht maximal in der Woche zu reduzieren. Ne? Also mehr sollte es eigentlich nicht sein. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 100 Kilo wiegt, dann 0,5 bis 1% davon 2 bis 4 Kilo und mehr nicht. Also ihr solltet jetzt nicht, 8 Kilo in einem Monat verlieren, auch wenn ihr 100 Kilo wiegt. Bitte, bitte nicht. Und vor allem, wenn ihr leistungsfähig sein wollt, ne, dann sollte das Defizit auch einfach immer noch mal ein bisschen geringer werden. Auch jetzt bei der Zahl, die ich genannt habe, 300 bis 700 Kalorien. Wenn ihr ordentlich Leistung haben wollt, dann sind die 700 wahrscheinlich schon ein bisschen hoch. Und man könnte mal ein bisschen tiefer ansetzen. Und so wäre auch mein Ansatz, je nach, was ist dein Ziel? Wenn dein Ziel ist, maximal abzunehmen, maximal viel Körperfett zu verlieren, ungehindert dessen, wie die Leistungsfähigkeit vielleicht, dann darunter leidet, dann kann man auch mit ein bisschen höheren Defizit das mal ausprobieren. Man merkt das ja dann recht schnell, wie man sich fühlt. Wenn man aber sagt, hey, mir ist eigentlich eher wichtig, dass ich mein Training weiter durchziehen kann und da Fortschritte erziele, dann beginnen wir erstmal ein bisschen mit einem kleineren Defizit und man kann es ja dann immer noch erhöhen. Das ist sowieso etwas, was ich auch immer wieder sag, im Coaching, man muss das austesten. Wir haben ja nur Formeln, die in der Theorie eventuell passen bei den Menschen. Und dann teste ich das aber immer noch mal aus. Also ich schaue mir immer noch mal 1 bis 2 Wochen, ich beobachte immer erstmal, was machen die Menschen bis jetzt. Also 1 bis 2 Wochen gucke ich mir an, wie sieht die Ernährung aus, ein Ernährungsprotokoll quasi. Lass mir alles abfotografieren, was so gegessen wird und schließe dann meine Rückschlüsse darauf, erstelle dann eine Strategie und mit dieser Strategie beginnen wir dann die ersten 4 Wochen. Und in den 4 Wochen sammeln wir wieder Daten, wo wir sehen, wie verändert sich das Körpergewicht, wie ist die Leistungsfähigkeit und daraufhin kann man das dann anpassen. Ne?
Ja.
Genau. Und wie gesagt, wenn man es selber probieren will, schaut, dass ihr roundabout mal bei diesen 300 bis 700 bleibt und nicht drüber geht. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, Leute geben kann. Also wenn ihr jetzt, wie ich, 130 Kilo wiegt am Anfang, dann kann man auch mal ein bisschen mehr als 700 Kalorien ins Defizit gehen. Das wird der Körper ganz gut aushalten. Er hat ja Energiereserven. Aber wenn ihr, weiß ich nicht, 56 Kilo wiegt, bitte geht keine 1000 Kalorien ins Defizit und vielleicht auch keine 500, sondern erstmal ein bisschen weniger.
Ja, das war ein richtig, richtig guter Tipp für die Zuhörenden da draußen, erstmal so sich langsam ranzutasten und dann lieber erstmal mit 300 starten und gucken, ob was irgendwie über einen Monat passiert und wenn nichts passiert, dann kann man nochmal nachjustieren. Das war ein guter Praxistipp. Ich möchte mal so ein bisschen über Wohlfühlgewicht oder auch das Gewicht reden, weil ich ganz oft gelesen habe, dass sich das Körpergewicht irgendwann ganz automatisch einpendelt. Es gibt ja zum Beispiel die Minnesota Study, da, ob die jetzt ethisch so gut dasteht, weiß ich nicht, aber da wurden, ich glaube, es waren nur Männer, wurden quasi erstmal Männer quasi hungern gelassen über eine längere Zeit, dass sie wirklich viel Gewicht verlieren. Und dann hatten sie quasi unbegrenzten Zugriff auf Nahrung und durften ganz intuitiv essen. Und natürlich war es am Anfang so, dass das starke Untergewicht erstmal dazu geführt hat, dass die Teilnehmenden oder die Probanden natürlich sehr, sehr viel essen und dann auch natürlich das Gewicht wieder zugelegt haben. Und dann auch über den Setpoint hinaus, also über das Ausgangsgewicht, mit dem sie in die Studie reingekommen sind, dann logischerweise erstmal ein bisschen mehr gewogen haben. Aber dass sich das dann irgendwann ganz automatisch wieder aufs Ausgangsgewicht eingependelt hat. Also sie haben dann nach diesem Experiment quasi genauso viel gewogen, wie als sie reingegangen sind. Und das nennt man die Setpoint-Theorie, zumindest wie ich es recherchiert habe. Und da wollte ich mal fragen, was du von der Setpoint-Theorie hältst, ob du auch denkst, dass jeder Körper so ein Setpoint hat und sich da automatisch immer wieder zurück drauf einpendelt. Wenn man jetzt nicht ganz bewusst eine Diät macht oder nicht viel Sport, sondern wenn man einen ganz normalen Lifestyle hat, ohne auf irgendwas spezifisch zu achten.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder ganz, ganz spannend, weil das auch hier wieder, ich sag's immer wieder und ich bin schon ein bisschen leid, aber es ist einfach immer super individuell, ne? Also es ist von Mensch zu Mensch beim Thema Ernährung und Thema Körperfett und Co. extrem individuell, ne? Weil es gibt ja allein schon Menschen, die zu mehr Körpergewicht neigen und Menschen, die zu weniger Körpergewicht neigen. Ihr kennt wahrscheinlich die klassischen Leute, wo viele immer drüber sagen, hey, die essen eigentlich den ganzen Tag nur und nehmen keinen Gramm zu.
Ja.
Und dann gibt es die Leute wie ich, die halt, wenn es ihnen auch schlecht geht und Co., eher zu essen greifen, also einfach schon mal mehr dazu neigen, ins Überessen zu kommen und dann halt mal bei 130 Kilo landen. Das heißt, an sich so eine Setpoint-Theorie, ich glaube, dass es die in gewisser Weise gibt, wenn du es geschafft hast, mal in den Bereich zu kommen, wo der gesund ist für dich, der gut ist für dich. Also ich glaube, es werden Körpergewichte in beide Richtungen über ganz viele Umweltfaktoren beeinflusst. Ne? Aber einmal über deine Genetik. Wir wissen mittlerweile, dass die Genetik extrem viel damit zu tun hat. Ich glaube, man geht mittlerweile von über 40% aus, wie dein BMI später ist. Ne? Also, dass das in die Wiege gelegt wird quasi. Das bedeutet nicht da draußen, dass ihr euch damit abfinden sollt, weil ihr seid die einzigen Menschen, die in der Verantwortung sind, was zu verändern. Wenn ihr das wollt, wird niemand für euch machen. Also, jeder kann etwas verändern. Aber es ist nicht, die Welt ist nicht fair, leider. Und die Voraussetzungen sind auch für solche Dinge nicht fair. Das bedeutet, es wird Menschen geben, die immer mehr damit zu strugglen haben und zu kämpfen haben, ein gesundes Körpergewicht zu halten, in beide Richtungen, ne, wird es immer geben, aus verschiedensten Gründen. Und wir haben aber viele verschiedene Dinge, die wir selber machen können, um das Ganze in eine gute Ausgangslage zu bringen. Ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel, wenn wir mich als Beispiel nehmen. Wenn ich essen würde, wie ich wollte, auf was ich Lust habe, ungeändert dessen, was vielleicht gut für mich ist und mit dem Sport wieder ein bisschen runtergehen würde, dann würde ich ganz, ganz schnell wieder auf mein Körpergewicht zurückkommen. Jetzt habe ich aber, also von den 130 Kilo, jetzt habe ich aber meinen Alltag so strukturiert, habe mir Routinen etabliert, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Ich mache meinen Sport, ich bewege mich, ich laufe meine Schritte, ich kenne Lebensmittel, habe Lebensmittel für mich kennengelernt, die gut für mich sind und weiß, dass ich vielleicht, auch wenn Nüsse ein super Lebensmittel sind und gesunde Fettsäuren drin stecken, die nicht kaufe, weil ich zu viel davon esse. Und wenn ich 200 Gramm davon esse am Tag, vielleicht ein bisschen zu viele Kalorien zu mir nehmen. Das bedeutet, worauf ich hinaus will, ich habe für mich eine Struktur gebaut, die funktioniert. Ne? Und pendel jetzt bei roundabout 90 Kilo. Und um da mal in diese Setpoint-Theorie reinzugehen, weil das ist für mich so der spannende Punkt dabei, weil wie gesagt, wenn wir in einem sehr starken Plus oder sehr starken Minus sind, also wenn wir Leute haben, die sehr viel Gewicht haben oder sehr wenig Gewicht, dann glaube ich nicht unbedingt, dass das dich zwangsläufig immer wieder dahin drängt, weil ich glaube schon, dass du da dagegen, also was tun kannst und arbeiten kannst. Aber in deinem gesunden Bereich glaube ich tatsächlich, also aus Erfahrung, auch wie gesagt hier, ich kenne jetzt keine super guten Daten dazu, dass das so ist. Aber ich merke bei mir extrem, wenn ich versuche, nochmal ein bisschen nach unten zu gehen. Also ich habe jetzt meine 92 Kilo auf 1,90 und habe immer wieder versucht, das Körpergewicht noch ein bisschen zu reduzieren für den Ausdauersport, ne, weil man einfach also ich mache ja auch so Ultraläufe, wenn man da dann über 90 Kilo wiegt, ist es vielleicht nicht ganz so von Vorteil, sondern ein bisschen weniger wäre gut. Und ich merke extrem, wie mein Körper, sobald ich versuche, da nochmal ein bisschen Körperfett loszuwerden, dagegen steuert. Also mir die Signale gibt, Food-Fokus hochschraubt. Ich merke, wie ich wieder mehr Lust auf Essen bekomme, wie es mir ganz, ganz schwer fällt, nicht daran zu denken. Ne? Also wenn ich in dem Bereich bin und das einfach so ein bisschen laufen lasse, nicht tracke, dann hält sich mein Körper gut bei diesen 90, 91, 92 Kilo mit meinem Sport, den ich mache, mit meinen Dingen, die ich so mache. Da kann ich gefühlt auch, so wie viele dann immer sagen, alles essen, nochmal nicht alles, weil ich bin jemand, ich könnte morgens auch zwei Pizzen essen. Also ich habe eigentlich immer Lust auf Essen. Aber mit meinen Strukturen bleibt das Gewicht dann so, wie es ist, ohne dass ich groß Aufwand habe, dass es für mich Mühe macht. Ne? Also es ist sehr angenehm. Und wenn ich jetzt aber nochmal versuche, über ein Kaloriendefizit da runter zu gehen, dann wird es Tag für Tag schwerer für mich. Tag für Tag will ich wieder mehr essen, Tag für Tag wird es auch im Training nicht mehr ganz so gut.
Ja.
Und dann kann ich schon irgendwie so aus Erfahrung diese Setpoint-Theorie ein bisschen bestätigen. Wie gesagt, das ist jetzt aber nur so ein Erfahrungsbericht von mir, wo ich merke, hey, ich glaube, es würde mir sehr schwer fallen, jetzt irgendwie, wenn ich auf 83 Kilo möchte und da dann bleiben würde. Genau. Sehr weit ausgeholt, aber genau, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran, um ehrlich zu sein. Aber halt dann eher in einem gesunden Bereich für einen, wenn man das mal geschafft hat, da hinzukommen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich bei den 130 Kilo quasi irgendwo mein Setpoint oder so hätte.
Das heißt, den Setpoint würdest du sagen, grundsätzlich nicht verschieben. Also der ist irgendwo gesetzt und klar, man verschiebt ihn ja irgendwie im Sinne, wenn man besonders wenig isst oder besonders viel und dann in ein Unter- oder Übergewicht rutscht, ist ja irgendwie das Gewicht verschoben. Aber der wahre Setpoint, so wie du ihn jetzt bei deinen 90, 91 Kilo einpendelst, würdest du sagen, der ist gesetzt. Und jetzt kannst du quasi normal leben, ohne ohne dich groß zu bemühen, das Gewicht zu halten. Klar, du hast gesagt, du hast deine Strukturen, du hast dir gewisse Sachen angeeignet, weil du auch weißt, okay, das und das wäre nicht gut für dich. Aber du lebst jetzt quasi, ohne dass du sagst, das ist alles total anstrengend, dein Gewicht zu halten, sondern es funktioniert einfach, weil du deine gewissen Strukturen hast.
Genau, ja, das würde ich schon sagen. Also nochmal, wie gesagt, das ist alles eher so Erfahrungsberichte. Aber ich bekomme es auch bei vielen Leuten mit, die versuchen, also eher von einem gesunden Bereich dann in einen eher optisch optimalen, ungesünderen Bereich zu kommen. Das ist so ein bisschen das. Also wenn jetzt Leute bei mir abnehmen von 100 bis 80 Kilo und 80 Kilo sind der gesunde Bereich, wo man vielleicht noch nicht ein Sixpack hat und shredded ist, dann den zu halten, ist, glaube ich, kein Problem. Aber dann ist das auch so ungefähr das Setpoint, wenn wir jetzt von so einem Setpoint sprechen. Und eben nicht das, wo man, wie gesagt, Instagram ist immer Fake-Körper in echt hat dann. Und so sehe ich das bei ganz vielen Leuten, die auch mal so einen härteren Cut machen. Also ich habe so mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die wirklich, und ich selber ja auch dann einmal Richtung so 86, 85. Das hat man dann einmal und dann geht's aber auch schnell wieder nach oben. Also die wenigsten Menschen, und die gibt's auch definitiv, manche Menschen sind auch von der Genetik her gesegnet mit ihrem Körperfettanteil im Bauch. Das ist ja nochmal etwas, was dazu kommt, die Fettverteilung. Ne? Also es gibt Menschen, die haben einfach an den Beinen mehr Körperfett genetisch und an dem Bauch ist eigentlich gar nichts. Bei den meisten Menschen ist es leider andersrum. Da ist der Bauch eher mit ein bisschen mehr Körperfett noch behaftet. Und es gibt Leute, die das ganze Jahr über super lean und Co. rumlaufen können. Das sind aber eben nicht alle. Also ich glaube, dass das nicht für alle Menschen realistisch ist, sondern dass, dass ein gesunder Körper oftmals anders aussieht. Oftmals, wie gesagt, nicht immer, aber oftmals anders aussieht wie auf Instagram. Ja. Die meisten Fitness-Model-Körper.
Ja, und diese krass leanen Leute, die vielleicht auch nach außen hin wirken, als würde es total leicht fallen, so dass den Körper oder den Körperfettanteil zu halten, die Muskelmasse zu halten. Ich meine, da merkt man ja dann oder sieht man ja dann auch immer mal wieder, dass sie dann doch berichten, dass es eigentlich ein total einschränkendes Leben ist, weil sie wirklich auf vieles verzichten müssen oder sich viel zu irgendwas zwingen müssen, was ihnen eigentlich an sich von Natur aus gar keinen so großen Spaß macht. Und da ist dann immer die Frage, wie hoch ist dann die Entschädigung dafür, dass man wirklich den optimalen, ich mache Anführungszeichen, Traumkörper irgendwie hat, dafür, dass man dann im Leben auf so viel schöne und vielleicht auch leckere Sachen verzichten muss. So, was ist dann mit der Lebensqualität eigentlich, ja?
Ja, definitiv. Das ist auch immer mein Punkt. Ne? Also bei mir geht es auch immer so um das Wohlfühlgewicht. Das zu erreichen und da hinzukommen, sodass man immer noch Zimtschnecken, Pizza und Co. essen kann.
Ja.
Und das funktioniert auch gut. Ne? Also in der Kombination mit Sport und einem sportlichen Lebensstil klappt das für jeden Menschen, dass man diese Dinge weiter essen kann und sich wohlfühlen kann mit dem Körper. Und wenn es aber in gewisse Körperfettbereiche gehen soll, die für manche eventuell erstrebenswert sind, aus genannten Dingen, dann wird das schon immer schwieriger. Ne? Und dann kommen nochmal, das ist super, super individuell und spezifisch, weil da so viele Faktoren mit drauf einspielen. Also wie ich gerade auch vorhin schon gesagt habe, es gibt ja Menschen, die haben einfach gar keinen so emotionalen Zugang zu Essen. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch da draußen. Es gibt auch Menschen, die vergessen Mittag- und Abendessen. Wie auch schon mitbekommen. Also Leute, die einfach sagen, hey, ich habe jetzt viel gearbeitet, ich habe heute gar nichts gegessen und am Abend hatte ich auch keine Lust mehr und dann bin ich schlafen gegangen. Das würde mir niemals passieren. Also für mich sind Mahlzeiten so Highlights des Tages und ich freue mich aufs Essen. Aber das macht natürlich auch, darauf will ich hinaus, dann einen riesen Unterschied, ne? Wenn du jetzt jemand hast, der sportlich sehr ambitioniert ist, immer Gas gibt, Krafttraining macht, Ausdauersport und dann jemand ist, der Essen eher vergisst und sich da ein bisschen zu zwingen muss, der wird wahrscheinlich es leichter haben, einen sehr leanen Körper zu halten. Der wird vielleicht auch da ein bisschen Leistung auf der Strecke lassen oder muss sich zumindest dann immer zwingen zu gucken, dass er gut fueled hat, vielleicht Intra- oder Pre-Workout-Carbs und guckt immer, dass er direkt danach alles gut macht, vergisst dann auch mal seine Hauptmahlzeiten, aber das sorgt natürlich dafür, dass du es deutlich leichter hast, nicht viel Körperfett drauf zu packen. Ne? Wohingegen jetzt jemand, wir nehmen wieder mich als Beispiel, dem das nie passieren wird, Mahlzeiten zu vergessen, dass da dann ein bisschen schwieriger hat. Und das hat ja viele verschiedene Gründe schon aus der Vergangenheit. Wie gerade gesagt, Genetik, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen, wie war die Erziehung, wie war alles möglich, wie war die Körperfett-Situation der Mutter, wenn man im Bauch ist. Das sind alles Dinge, die Einfluss haben, sogar auf das Körpergewicht dann jetzt oder wie man da später mit zu kämpfen hat oder auch nicht. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger, als man sich das oft vorstellt.
Oder total.
Schwieriger ist vielleicht ein falsches Wort, wesentlich komplexer, als man sich das eigentlich vorstellt.
Ja, also ich würde auch niemals vergessen zu essen. Ich bin auch diejenige, die bei der Trainingseinheit, wenn ich zum Beispiel laufen bin, schon plant, okay, was esse ich danach? Und mir dann wirklich die besten Rezepte im Kopf zusammenkommen. Ja, und mich dann wirklich schon darauf freue. Und ich manchmal auch das Gefühl habe, ich muss versuchen, meine drei Mahlzeiten ordentlich zu essen und nicht noch eine vierte und eine fünfte und eine sechste. Aber ja, so ist es dann. Da ist jeder ganz individuell. Und da haben wir jetzt schon mal schön über das Körpergewicht, Körperzusammensetzung gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen Richtung Training gehen, weil es ja auch sehr oft propagiert wird, dass gerade am Anfang zum Beispiel, wenn man Gewicht verlieren möchte oder man hat ein sehr hohes Körpergewicht, dass es dann am Anfang erstmal leichter fällt natürlich, dass das Gewicht irgendwie purzelt. Und je mehr ich quasi verloren habe, umso schwieriger wird es dann weiterhin Gewicht abzunehmen. Was sind da deine Erfahrungen? Würdest du das bestätigen?
Ja, auch hier wieder so und so. Natürlich ist es am Anfang geht es am Anfang wesentlich schneller voran, weil eben nicht nur Körperfett reduziert wird, sondern auch Wasser. Der Körper, das hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten, das Körpergewicht ist ja nicht nur, und das vergessen viele, ist nicht nur Körperfett, ganz im Gegenteil. Das ist ja eher ein mehr oder weniger großer Prozentsatz dann, je nachdem, wie viel man eben hat. Aber ganz viele andere Dinge bestimmen ja auch noch das Körpergewicht. Also wie viel haben wir gerade gegessen? Wie viel Mageninhalt haben wir noch? Waren wir schon auf dem Klo? Waren wir nicht auf dem Klo? Wie viel Wasser wird gerade gehalten? Das ist auch immer ein Thema. Gerade jetzt auch bei den Damen, die ich coache, ist es manchmal so, dass das Körpergewicht dann aufgrund der Periode wirklich um 3 Kilo nach oben geht. Was dann natürlich ein bisschen verwirren kann, wenn man sagt, ja, hey, ich mache doch eigentlich alles richtig und jetzt wiege ich plötzlich 3 Kilo mehr nach einer Woche. Wie kann das denn sein? Das funktioniert doch alles nicht hier mit dem Kaloriendefizit. Das ist alles, ich bin verflucht. Mhm. Genau, also es gibt viele verschiedene Gründe, warum es am Anfang ein bisschen schneller gehen wird, zumal der größte wahrscheinlich Wasser sein wird. Also wenn wir jetzt anfangen mit einem Kaloriendefizit, dann kombinieren viele das ja auch mit weniger Kohlenhydraten zum Beispiel. Und das sorgt dafür, dass wir erstmal viel Wasser verlieren. Also wir haben in unserer Muskulatur ja Kohlenhydrate, die gespeichert werden. Und die speichern auch immer nochmal Wasser zusätzlich. Und das geht dann natürlich, wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, auch erstmal raus. Das bedeutet, das kann jeder mal ausprobieren gerne. Vielleicht nicht gleich, wenn ihr eine starke Einheit am nächsten Tag habt. Aber wenn ihr jetzt mal einen Tag keine Kohlenhydrate mehr esst, dann werdet ihr wahrscheinlich 1, 2, 3 Kilo, je nachdem wie viel ihr wiegt, weniger wiegen nach 1, 2 Tagen. Das ist auch ein Grund, warum viele so Standard-Diäten und Programme so toll funktionieren am Anfang und alle Menschen dann darauf schwören, weil sie sagen, hey, ich habe einfach nur eine Woche das gemacht, was da drin steht und wiege jetzt schon 4 Kilo weniger. Das ist dann aber, wie gesagt, nicht wirklich Körperfett. Und deswegen geht es am Anfang auf jeden Fall ein bisschen leichter und dann natürlich auch ganz generell, ne, weil man ja über jede Woche, in der man Körpergewicht oder Körperfett reduziert, auch einfach weniger wird und dann ja auch der Grundumsatz schrumpft. Ne? Also Grundumsatz, das, was wir in Ruhe verbrauchen, einfach nur für unsere bloße Existenz, der setzt sich ja zustande aus unserer Größe, unserem Gewicht, wie viel Muskeln und Körperfett wir haben, was für ein Geschlecht wir haben. Und wenn wir jetzt 15 Kilo weniger wiegen, dann haben wir auch einen kleineren Grundumsatz, weil wir weniger, sei es Körperfett oder Muskulatur, das ist ja erstmal egal, das verbraucht beides auch Energie in Ruhe. Muskeln zwar ein bisschen mehr, aber verbraucht beides Energie. Dass dann unser Grundumsatz weniger wird. Ne? Und das heißt, es wird schon ein bisschen abflachend, aber um ehrlich zu sein, ist das kein so großer Effekt, wie ihn sich oft Menschen vorstellen. Also wenn die Dinge weiter gut durchgezogen werden, die man sich vorgenommen hat, also man in Bewegung bleibt, man weiter Sport macht und die Ernährung in dem Defizit hält, dann wird es minimal weniger werden, worauf man dann wieder ein bisschen justieren kann und sagen kann, hey, dann machen wir vielleicht 2000 Schritte am Tag mehr. Also ich habe zum Beispiel auch im Coaching immer gerne Schrittziele in meiner Coaching-App, dass man sieht, hey, wir starten mal mit 7000 Schritten am Tag und wenn wir sehen, es wird ein bisschen weniger, dann machen wir vielleicht mal 8500 und gucken, dass wir da ein bisschen nachjustieren. Und dann läuft das auch schon wieder. Ne? Also ich glaube, viele denken, dass der Effekt größer wäre, als er tatsächlich ist. Dass es wesentlich langsamer wird. Ne? Und bei großen Gewichtsabnahmen mache ich gerne auch immer wieder so eine kleine Pause. So eine Art Diet Breaks. Dass man sagt, hey, wir lassen den Körper jetzt mal wieder ein bisschen sich an das jetzt erreichte Körpergewicht gewöhnen. Also wenn wir von 120 Kilo kommen und bei 95 Kilo angekommen sind, dann kann es schon auch mal Sinn ergeben, dem Körper erstmal wieder zu zeigen, hey, wie ist es denn auf 95 Kilo normal viel Kalorien zu essen? Also die Kalorien mal wieder so ein bisschen zu erhöhen und nicht die ganze Zeit im Defizit zu bleiben, sondern mal wieder die Hormonsituation so zu verbessern, dass alles einfach normal ist, ne, weil der Körper natürlich über einen langen Zeitraum im Defizit schon eventuell die eine oder andere Anpassung machen kann. Genau, und dann geht's aber auch meist wieder dem Defizit entsprechend, was man halt dann einschlägt, gut voran.
Okay, interessant. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal aufs Training beziehen, denkst du auch, dass sich der Körper an regelmäßige Aktivität gewöhnt und dadurch eben effizienter arbeitet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu laufen, dass ich dann in einer halben Stunde, in der ich laufe, am Anfang deutlich mehr verbrenne, als wenn ich zum Beispiel nach einem Jahr eine halbe Stunde laufen gehe, einfach weil sich der Körper an die Belastung gewöhnt hat und sich der Stoffwechsel jetzt anpasst?
Ein bisschen denke ich schon, ne? Also ich glaube, das heißt auf jeden Fall, man wird in allem, was man tut, effizienter. Sei es in dem Austauschsport, im Krafttraining und Co. Und deswegen sind wir auch immer daran bedacht, also einmal, um natürlich unsere Leistung zu steigern, das Ganze zu verbessern, ne? so ein bisschen mehr zu machen. Oder es muss ja nicht mehr sein, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich einmal 10 Kilometer laufen und einmal 5 Kilometer in der Woche und das machen wir für immer so weiter. Wir wollen irgendwie nicht Wettkämpfe als Ziel nehmen und Co., sondern das einfach für die Gesundheit machen. Dann kann man das ja auch in Form der Intensität verändern, ne? Dass man sagt, man ist jetzt ein bisschen schneller unterwegs oder macht da Dinge ein bisschen anders. Aber der Körper ist schon immer in der Lage, sich so ein bisschen anzupassen und Dinge effizienter stattfinden zu lassen, was ja auch gut ist. Das ist ja eigentlich das, was wir im Training auch erreichen wollen.
Ja.
Genau.
Okay, also wenn man zum Beispiel irgendwie schon lange läuft und sich da nichts mehr tut, dann Intensität verändern oder vielleicht doch mal ein, zwei Kilometer raufpacken, die Belastungsdauer erhöhen, damit sich der Körper wieder neu an eine neue Anpassung oder einen neuen Reiz gewöhnen kann und da vielleicht nicht ganz so in seinem eingefahrenen System dann arbeitet. Nochmal ganz kurz zu deinen KundInnen und dem Thema, das Wohlfühlgewicht zu erreichen. Merkst du bei älteren Kunden und Kundinnen, dass sich das irgendwie schwerer gestaltet als bei jüngeren Leuten? Also siehst du einen Unterschied im Alter bei zum Beispiel einer Abnehmreise?
Um ehrlich zu sein, auch wieder hier nicht so, wie viele Leute vielleicht denken würden. Also man geht auch mittlerweile davon aus, das ist auch wieder so ein klassisches Ding, das hat schon angefangen im Fitnessstudio damals. Die Leute sind fest davon überzeugt, dass das nicht mehr so gut funktioniert, weil sie ein bisschen älter geworden sind jetzt.
Ja.
Und dann habe ich auch mal den Leuten versucht, direkt zu erklären. Also mein jetziger Stand der Wissenschaft dahingehend ist, dass das eigentlich von 20 bis 60 recht konstant bleibt. Also geht man mittlerweile davon aus, dass das gar nicht so viel sich verändert. Ne? Darüber hinaus dann natürlich schon. Also umso älter wir werden, umso schwieriger werden die Prozesse natürlich dann irgendwann schon. Aber wie gesagt, also wenn ihr noch nicht über 60 seid, dann seid ihr erstmal noch recht safe, auch zwecks Stoffwechsel und so, weil das ist ja immer die Frage dann, ja, der Stoffwechsel ist ja jetzt so schlecht geworden, weil ich bin jetzt 45. Das gehen wir heutzutage davon aus, dass das nicht so ist. Was viel eher der Fall sein könnte und was schon früher auch passieren könnte, ist, dass sich zum Beispiel solche Dinge wie unbewusste Aktivität, das, was ich vorhin angeschnitten hatte, also man sagt den Need auf Englisch, Non-Exercise Activity Thermogenesis, das, was ihr nicht steuern könnt an Bewegung, also das Hippeln, ihr erinnert euch, oder Handheben, Schritte gehen, die ihr nicht bewusst macht, also nicht, wenn ihr sagt, hey, ich laufe jetzt noch 5000 Schritte draußen, das wäre dann schon wieder in manchen Definitionen gehört das noch dazu, aber für mich wäre das sogar dann eher eine bewusste Aktivität, also ein Workout quasi, die 5000 Schritte. Das heißt, es geht wirklich um die Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt und dass der Körper gut in der Lage dazu ist, die einzuschränken, das wissen wir mittlerweile sehr gut, also auch wenn wir zu lange im Kaloriendefizit sind, dann scheint der Need einfach immer weiter runter zu gehen, der Körper unbewusst euch die Dinge wegzunehmen, weswegen es dann wieder gut ist, bewusst Dinge zu haben, die ihr steigern könnt, sowas wie Schritte, Sport, dass man den ein bisschen erhöhen kann, wenn der unbewusste Verbrauch runtergeht. Und das ist auch etwas, was halt im Alter oftmals weniger wird. Also das plus auch Sport. Also die meisten Menschen haben einfach mit 25 mehr Aktivitäten. Man ist noch in der Stadt unterwegs, man läuft da noch ein bisschen rum. Man macht das noch wie dann mit 45, 50, 55. Also dahingehend wird es einfach ein bisschen schwieriger. Aber weniger aufgrund von Stoffwechsel und den Prozessen im Körper, sondern mehr aufgrund von den äußeren Bedingungen, die man so hat. Also Alltagsbewegung, Schlaf, auch ein großer Punkt, der vielleicht ein bisschen schlechter wird. Stress, bei manchen vielleicht auch Medikamente. Bei den Frauen dann tatsächlich die Wechseljahre, das kann schon auch ein Ding sein, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht, tatsächlich auch hormonell. Da, wenn man sagt, man ist gerade in dieser Phase und ist sich sehr unsicher, empfehle ich schon auch immer, mal einen Besuch beim Arzt und einfach mal so ein bisschen abzuchecken, wie denn der Hormonstatus gerade so ist. Weil das kann natürlich schon einen Einfluss darauf haben. Genau, aber wie gesagt, also auch wieder etwas, wo, glaube ich, die Menschen viel zu sehr einen viel zu großen Effekt erwarten und es gar nicht so ein großer Unterschied ist, ne, ob wir jetzt 35 oder 55 sind.
Das sind gute Nachrichten für alle, die jetzt zuhören und nicht mehr an der 25 kratzen, sondern schon ein bisschen älter sind. Also da nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach dranbleiben und konsistent sich an die Ziele ranarbeiten. Sehr, sehr cool. Wenn wir so ein bisschen aufs Laufen jetzt gehen und so ein bisschen die Biomechanik, die Leistung betrachten und jetzt ein bisschen mehr Gewicht mittragen. Ja, aber trotzdem sagen, ich fühle mich an sich fit und ich kann auch eine gewisse Distanz, eine gewisse Dauer laufen und möchte das auch machen, weil ne, mir das gut tut, vielleicht auch mental gut tut. Würdest du sagen, dass, weil Laufen ist ja grundsätzlich eine sehr intensive Belastung für den Körper, dass ein gewisses Mehrgewicht auch Risiken mit sich bringt, weil bei jedem Schritt wirken massive Kräfte. Gibt es dann Veränderungen auf die Leistung oder eben auch auf die Belastung der Gelenke, wenn wir Mehrgewicht mit uns rumtragen? Oder würdest du sagen, vielleicht schützt es uns auch vor strukturellen Verletzungen?
Ja, genau. Da auch, wie du schon schön gesagt hast, jetzt am Schluss in beide Richtungen. Ne? Also es gibt auch wieder hier, was viele Leute unterschätzen, den Punkt, dass wir zu wenig Körperfett haben und zu wenig Dinge, die uns schützen vor Verletzungen. Ne? Also gerade wenn wir in so ein Energiedefizit kommen, dann ist es auch nicht gerade von Vorteil und wir sind sehr verletzungsanfällig. Und so ist es natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Wenn es zu viel in Anführungsstrichen ist, dann wird höchstwahrscheinlich auch da das Verletzungsrisiko ein Ticken höher werden. Aber, und das ist mir immer ganz wichtig, immer auch nur in der Art und Weise, wie man die Belastung ausführt. Ne? Also es ist ja nicht schlau für jeden Menschen da draußen, egal ob ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Körperfett, jetzt von heute auf morgen 42 Kilometer zu laufen, sondern es ist wichtig, dass man immer den Ausgangssituation entsprechend die Belastung anpasst. Und ja, das ist auch immer mein Lieblingsbeispiel, wenn man in den Kraftsport wieder zu gehen, zu heben mit rundem Rücken. Ne? Der wurde so ewig verteufelt, man darf auf keinen Fall irgendwie Kreuzheben mit rundem Rücken machen und Co. Und ich sage den Menschen auch immer, es ist, euer Körper kann erstmal all das machen, was er machen kann, wenn die Belastung stimmt. Also wenn ihr jetzt mit euren Händen Richtung Füßen geht und eure Wirbelsäule einrundet und wieder aufrollt, dann ist es wunderbar für den Rücken und da ist es ist gut, dass ihr kommt in Bewegung und dann könnt ihr das langsam steigern, auch mit Gewicht, weil ihr wollt ja robuster werden. Ne? Das heißt, euer Rücken ist dafür gemacht, rund zu werden und sich wieder aufzurollen. Ihr solltet nicht mit 200 Kilo jetzt eine Langhantelstange mit rundem Rücken vom Boden aufheben, weil er das überhaupt nicht gewohnt ist. Das heißt, ihr müsst euch immer langsam an Belastungen rantasten und dann wird es höchstwahrscheinlich gut für euch sein. Und so ist es natürlich mit dem Laufen auch. Das heißt, wenn ihr jetzt wenig oder viel Körperfett habt, dann ist es erstmal wichtig, dass ihr mit einem Level startet, was für euch, was euer Körper verkraften kann, ja, und euch von dahingehend dann langsam steigert. Ja, das heißt, mal anfangen mit in der Praxis jetzt nicht direkt 5 Kilometer versuchen zu joggen, sondern 500 Meter gehen, 200 Meter joggen, 500 Meter gehen, 200 Meter joggen und dann 500 Meter gehen, 300 Meter joggen, 400 Meter joggen, 500 in den nächsten Einheiten. Ne, dass man sich wirklich ganz langsam rantastet an ein gewisses Level und dann habe ich auch hier schon wieder jegliche Körperfettprozentanteile Marathons laufen sehen und Ultramarathons laufen sehen. Also ja, das ist auch etwas, was ganz klar ist, dass es nicht irgendwie nicht möglich ist, mit einem Körperfett von 30 plus einen Marathon zu laufen. Überhaupt nicht. Das ist alles möglich und alles im Bereich des Machbaren, wenn wir unseren Körper eben langsam an diese Distanzen gewöhnen. Genau. Und ja, für die meisten Menschen wird sich der Körperfett dann sowieso in einen noch leistungsfähigeren Bereich entwickeln, höchstwahrscheinlich, wenn man mit dem Training konstant bleibt und da dran bleibt. Genau.
Das heißt, Verletzungen sind jetzt nicht per se auf der Liste, nur weil ich loslaufe und einen höheren Körperfettanteil habe, solange ich es ne, Stück für Stück steigere.
Genau.
Und ja, Krafttraining mit einbaue.
Genau, exakt. Das ist natürlich auch immer extrem wichtig. Also macht das.
Ja. Also es ist quasi ja wie beim Kaloriendefizit mit Step-by-Step klein anfangen und sich so ein bisschen dann hocharbeiten auf ein höheres Defizit oder eben auf einen höheren Laufumfang. Das ist doch auch sehr cool. Wenn Laufen aber vielleicht noch zu viel ist, ja, und ich irgendwie sage, okay, ich möchte Körperfett verlieren, ich möchte mein Gewicht reduzieren, bin aber irgendwie noch nicht in der Lage zu laufen. Erstens vielleicht, weil ich es nicht leiden kann. Zweitens, weil vielleicht ne, mein Gewicht noch zu viel ist und ich irgendwie Angst habe, mich doch zu verletzen. Hättest du eine Empfehlung für Alternativen, um so einen soften Einstieg ins Laufen oder auch ins Fettstoffwechseltraining zu geben?
Ja, klar. Ja, also wir haben mittlerweile ja super viele Möglichkeiten, Ausdauersport zu machen. Also das, was ich gerade gesagt hatte, so zügiges Gehen ist super, weil man auch an der frischen Luft ist. Also einfach versuchen, also wandern, spazieren gehen, das Ganze kann man ja dann auch irgendwann schneller machen quasi, ne? Ein schnelleres Gehen. Man kann sich Stöcke zur Hilfe nehmen, Nordic Walking, solche Geschichten sind super. auch einfach nochmal ein bisschen entlastend sind. Wenn man im Fitnessstudio ist, kann man zum Beispiel mal auf einen Crosstrainer oder Stepper. Es gibt ja viele verschiedene Begriffe dafür, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die Geräte, wo man eine laufähnliche Bewegung macht, wo man auch mit den Händen greifen kann. Das ist auch nochmal eine super coole Sache, die auch so Richtung Laufergonomie geht dann. Und sonst natürlich auch klassische Geschichten wie Radfahren, Sport im Wasser ist auch eine coole Sache, man machen kann. Da gibt's einiges, ne? Und dann wird der Körper sich langsam an die Belastung gewöhnen können. Und dann aber auch schon recht schnell würde ich schon auch empfehlen, mal mit dem Laufen zu beginnen in dieser Form, die ich vorhin genannt hatte, ne? Also 50 Meter mal ins Joggen reinzukommen. Das werden die meisten schaffen. Und dann hat der Körper einfach auch schon mal diesen Reiz gespürt. Das ist ja immer wichtig, dass der Körper auch mal einfach das, wenn das euer Ziel ist, ne? Deine Frage war ja jetzt auch, was, wenn Laufen vielleicht nicht das Ziel ist oder keinen Spaß macht, dann gehen die ganzen anderen Dinge natürlich und auch Teamsportarten und solche Geschichten. Aber wenn ihr sagt, Laufen ist es vielleicht irgendwann mal, dann finde ich es schon auch immer ganz cool, wenn man da möglichst schnell auch rankommt, dem Körper diese Bewegung mal zu zeigen. Und dann ist es halt auch okay, wenn das einfach 50 Meter erstmal sind. Also wenn ihr auf dem Spaziergang seid, euch halt trotzdem vielleicht schon beraten lassen habt für einen guten Laufschuh, dass da auch alles passt, mit dem Laufschuh dann spazieren geht und dann immer wieder 50 Meter versucht, ins Joggen reinzukommen. Ja. Und das dann langsam zu steigern. Ne? Das ist ja auch hier wieder, das ist ein super cooler Prozess. Habe ich auch mit ganz vielen schon durchlebt in den Coachings, die ich mache, weil die Leute ja dann schon immer ein bisschen Feuer fangen, auch mit Sport. Und wenn man merkt, hey, ich habe jetzt hier 15, 20 Kilo abgenommen oder noch mehr, habe jetzt auch jemand, der ist jetzt gerade bei über 60 wieder und hat jetzt auch Bock halt von, wir haben immer Kraftsport gemacht und so, aber jetzt sind wir auch am überlegen, wie wir in den Austauschsport mal so ein bisschen reinkommen. Also das erlebe ich schon immer wieder, dass man da dann doch auch Feuer fängt und Bock drauf hat. Und dann finde ich das gut, wenn man da direkt auch mal so ein bisschen mit beginnt und den Körper dran gewöhnt.
Ja, total. Und wenn ich jetzt den Einstieg gemacht habe und ich habe jetzt, bin ins Joggen reingekommen, habe vielleicht auch genauso gestartet, wie du gesagt hast, mit mal 100 Meter joggen, 200 Meter gehen. Würdest du auch sagen, dass, oder welche Art von Lauftrainings, wenn ich dann so langsam in den Laufsport reinkomme, triggern denn den Fettstoffwechsel am meisten? Sind es eher die langsamen Läufe? Sind es dann doch mal irgendwelche knackigen Intervalle? Und ist reines Fettstoffwechseltraining überhaupt das Sinnvollste?
Ja, genau, das ist auch mal eine klassische Frage, auch damals schon aus dem Fitnessstudio, in welchem Bereich man denn da laufen soll, welcher Pulsbereich, ne? Der hat mir gesagt, ich muss immer irgendwie in der klassischen Zone 2 trainieren, was ja heute so ein bisschen ein Hype geworden ist. Also der GA1-Bereich für die meisten. Da ist immer wichtig, erstmal zu unterscheiden, was ist denn überhaupt das Ziel, ne? Also ist unser Ziel, den sogenannten Fettstoffwechsel zu verbessern, ne? Weil wir haben ja quasi mal vereinfacht gesagt, die Möglichkeit, aus verschiedenen Substraten Energie zu gewinnen, also Kohlenhydraten oder Fett. Und wenn jetzt unser Ziel ist, wirklich den Fettstoffwechsel besser zu machen, vielleicht auch aufgrund von einer Leistungsfähigkeit, die wir besser haben wollen in dem Bereich, dann kann es natürlich sinnvoll sein, das zu machen. Das macht man dann eher, wie du gerade schon gesagt hast, über etwas langsamere und längere Läufe. Ne? Der Fettstoffwechsel nimmt eigentlich immer von Anfang an der Belastung an weiter zu, bis er dann irgendwann ab einer gewissen Minutenzahl, die auch wieder hier ganz unterschiedlich definiert wird, aber halt einfach in längeren Läufen, ne, sagen wir mal 60 Minuten, 90 Minuten plus, dann übernimmt und die Kohlenhydrate werden immer geringer. Das kann man schon machen. Der Unterschied ist allerdings, wenn wir sagen, wir möchten Fett verlieren, also wir möchten Körperfett reduzieren, dann ist das halt nicht dasselbe. Ne? Also Fettstoffwechsel verbessern auf der einen Seite heißt nicht gleich, dass wir schneller Gewicht verlieren. Also Fettstoffwechseltraining und Körperfettreduktion ist nicht gleich. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir können genauso gut auch, und das ist aus der Praxis hier auch wieder gesprochen, für die meisten Menschen wahrscheinlich sogar sinnvoller, kurze und knackige Trainings machen, also quasi Intervalleinheiten, wo vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Und damit aber genauso gut Körpergewicht langfristig reduzieren, weil es geht ja beim Körpergewicht reduzieren primär darum, dass wir ein Kaloriendefizit erreichen. Und ob wir jetzt eine hochintensive Intervalleinheit machen, die uns halt nur 20 Minuten Zeit kostet oder eine Stunde 20 auf dem Fahrrad im niedrigintensiven Bereich trainieren, wird das wahrscheinlich ein bisschen mehr verbrauchen bei der 1 Stunde 20, ja, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ne? Man kann in einer kürzeren Zeit intensiv trainieren und ungefähr gleich viel Energie verbrauchen wie in einer längeren Zeit niedrigintensiv und damit bei beiden einen wunderbaren Kaloriendefizit herstellen. Und das ist der entscheidende Punkt für mich jetzt. In der Praxis ist es für die meisten, gerade auch Laufanfänger, Sportanfänger und Co., einfach nicht ganz so angenehm und nicht so alltagstauglich, jetzt hier 1,5 Stunden oder 2 Stunden ein Fettstoffwechseltraining zu machen,
ja,
weil das einfach super viel Zeit kostet. Und deswegen empfehle ich immer eher, auch wieder hier, oder schau mir erstmal den Alltag an und guck, ja gut, wir haben jetzt Krafttraining, was wir machen wollen, dann haben wir halt anstatt 1,5 Stunden danach nur noch eher 20, 30 Minuten Zeit, dann machen wir doch lieber eine bisschen intensivere Einheit in dem Fall. Kommen damit genauso gut in ein Kaloriendefizit, zumal es ja gesundheitlich auch beides Vor- und Nachteile hat. Ne? Also in der Praxis würde ich wahrscheinlich empfehlen, ganz klassisch eine Einheit zu machen, die ein bisschen intensiver ist, wo wir ein bisschen kürzer unterwegs sind, und eine Einheit, die ein bisschen länger ist und ein bisschen niedrig intensiver. Lange Rede, kurzer Sinn. Fettstoffwechsel nicht gleich Körperfettreduktion. Und ihr könnt auch mit schnellen, intensiveren Einheiten wunderbar Körpergewicht reduzieren. Dann müsst nicht immer nur im Zone-2-Bereich sein und damit magisch Körperfett verlieren, weil das passiert damit nicht.
Ich glaube, das war ein großer Aha-Moment für alle, die zuhören, dass Fettstoffwechseltraining nicht gleich Fettverlust ist, und sehr wichtig, dass du das hier nochmal aufgeklärt hast. Also auf jeden Fall ein Mehrwert für alle, die zugehört haben. Ich würde nochmal ganz kurz eine große Rolle rückwärts machen zum Anfang. Als du davon gesprochen hast, dass es ja auch, ne, dann sein muss in einem Moment, wo man vielleicht nicht so die Motivation hat, einfach dran zu bleiben und durchzuziehen. Was hast du für Tipps oder wie ging es dir? Was hat dir geholfen, trotz Unbehagen bei deiner Abnehmreise dran zu bleiben? Und hast du Tipps, vielleicht hast du sogar Lauftipps für die, die persönlich sagen, ich will noch irgendwie Gewicht verlieren, aber meine Motivation ist irgendwie im Keller.
Ja, das ist so die Frage, die ich wahrscheinlich am allerhäufigsten bekomme, wie schaffe ich es dran zu bleiben? Und die ist natürlich super schwer zu beantworten. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, es sind zwei Dinge. Also einmal ja den Ansatz, und da stehe ich auch voll dahinter, und das ist auch wichtig zu sagen, wenn ihr Dinge erreichen wollt, die euch was wert sind, also wenn ihr sagt, hey, ich habe ein Ziel, da möchte ich hinkommen, das ist mir was wert, dann ist es wichtig, dass man Dinge macht, ungehindert dessen, ob man gerade motiviert ist oder nicht. Also ihr setzt euch ein Ziel, ich möchte 20 Kilo abnehmen und möchte besser im Laufen werden. Was muss ich dafür machen? Dann stellt ihr einen Plan auf. Ihr sagt, hey, ich möchte das jetzt in 8 Monaten erreichen. Ich habe diese 8 Monate, die 8 Monate stückele ich mir nochmal irgendwie runter. Möchte Monat für Monat so und so viel runter mit dem Gewicht und möchte vielleicht die Distanzen schaffen in der Zeit. Dann überlege ich mir, wie schaffe ich das in diesen 4 Wochen, das runterzubekommen? Also rechne mein Defizit aus und die Einheiten, die ich dafür brauche. Hab vielleicht eine Tracking-App, wo ich das eintragen kann. Hab einen Kalender, in den ich meine Einheiten reinschreibe. Also ganz genau, eine große Empfehlung von mir immer, macht euch einen Plan und schreibt es in euren Kalender rein, wie ein Arbeitstermin, den ihr nicht absagen könnt. Ihr könnt ihn ja dann immer noch schieben, wenn irgendwas wirklich Weltbewegendes dazwischen kommt. Dann könnt ihr die Einheit von Montag ja auch auf Dienstag machen. Das empfehle ich aber auch immer, nicht rauslöschen, sondern verschieben auf einen anderen Tag. Irgendwo anders in die Woche planen. Und dann habt ihr eine Struktur einmal fürs Essen. Ihr wisst, wie viel Kalorien ihr braucht. Ihr habt eine App, wo ihr das vielleicht eintragt. Und ihr habt eure Einheiten. Und da können noch viele andere Dinge dazu kommen, ne? Schritte und irgendwelche anderen Meditationen, irgendwelche anderen Methoden, die ihr da noch mit einbauen wollt. Gibt's ja ganz, ganz viel. Und dann heißt es machen, auch wenn ihr nicht motiviert dazu seid. Weil ganz oft ist die Frage dann, wie bleibe ich motiviert? Wie kriege ich Motivation? Und ich würde eher sagen, ihr dürft euch nicht auf die Motivation verlassen, weil die Motivation kommt und geht bei jedem. Das kann ich euch sagen. Egal ob sehr ambitionierte Ausdauersportler, Profisportler oder Hobbyathlet oder ganz normale Otto-Normalverbraucher. Ich habe nichts mit Sport am Hut. Motivation kommt und geht. Das ist immer so. Ich habe auf viele Einheiten, die ich mache, keine Lust. Und mache sie aber trotzdem so gut es geht. Natürlich. Und dann werdet ihr an euer Ziel kommen. Und das sich einmal zu beweisen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Und was ich dazu auch noch ganz spannend finde, da haben wir auch neulich erst drüber gesprochen, ihr müsst erstmal in Aktion kommen, also ihr müsst etwas tun. Also anfangen, macht mal eine Einheit, trackt mal eine Mahlzeit, schaut mal hinten drauf auf die Mahlzeiten, wie viele Nährstoffe da drin sind. Dann kriegt man ein bisschen Klarheit darüber, was man machen soll. Und es wird immer klarer, wie so eine Einheit abläuft, wie es mit der Sporteinheit geht. Man hat mal gesehen, wie viel Kalorien Kartoffeln haben im Vergleich zu Nudeln und Reis. Also es wird einfach so ein bisschen der Prozess wird klarer. Dann kriegt man Momentum im besten Fall, weil es gut läuft. Man hat seine Einheiten durchgezogen und es läuft, die Gewichtsabnahme funktioniert. Und irgendwann hat man dann für sich einen Beweis, also Evidence, geschaffen, dass es funktioniert. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Und dann ist man an dem Punkt, wo man sich das selber bewiesen hat, dass man das kann. Und das hilft enorm viel. Weil ich bin schon auch Fan davon, sich Dinge zum Beispiel aufzuschreiben und sich Dinge, mit dem Affirmation zum Beispiel morgens, sich Sachen gut zuzureden. Das ist alles schön und gut und das kann auch helfen. Aber es ist nichts wertvoller und wichtiger, wie wirklich den Beweis für sich selber zu haben, dass man das kann. Und das beginnt immer, also diesen Beweis zu bekommen, beginnt immer erstmal mit Action. Also ja. Action, Klarheit, dann habt ihr Momentum und dann habt ihr den Beweis für euch, dass ihr das könnt. Und dann könnt ihr das immer wieder machen. Dann könnt ihr nochmal 10 Kilo abnehmen, dann könnt ihr das auf eine andere Sportart beziehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und dann, das war Punkt 1, jetzt bin ich weit ausgeschweift. Punkt 2, sich auch nicht zu strikt, zu verbissen mit dem Prozess, ja, oder in dem Prozess zu verlieren. Es gibt auch immer Phasen, und das habe ich im Coaching zuhauf, wo was dazwischen kommt, wo man krank wird, wo was in der Familie ist, wo was auf Arbeit ist und wo man halt vielleicht jetzt mal, oder wo man im Urlaub ist, wo man halt vielleicht mal jetzt 1, 2, 3 oder auch 4 Wochen oder auch einen längeren Zeitraum, ne, wenn ich mit Leuten 60 Kilo abnehme, dann ist da auch mal, sind da auch mal 2 Monate, wo kein Fortschritt ist. Das ist völlig normal und ist auch völlig okay. Also man darf sich auch nicht zu sehr in diesen, ich habe jetzt keine Motivation, ich muss immer nur Disziplin haben und egal ob die Motivation da ist, ich ziehe durch, verlieren. Also das ist auch ein schmaler Grat für viele Menschen. Ne? Ich nehme mal gerne als Beispiel so ein Glas Wasser, wo man, also wenn wir das Wasser als Stress ansehen, ganz viele Faktoren haben, wenn wir mit einer Karaffe da was reinschenken, Arbeit, Familie, Privatleben, Training, Ernährung tracken vielleicht. Und irgendwann ist das Glas vielleicht halt übergelaufen. Das heißt, es ist auch okay, mal das Training ein bisschen rauszunehmen und das Tracken vielleicht mal ein bisschen rauszunehmen, wenn die anderen Dinge eben nicht möglich sind zu verändern. Ne? Wenn ihr es verändern könnt, wenn ihr auf Arbeit ein bisschen weniger Stress hinbekommt, wenn ihr es schafft, euer Privatleben ein bisschen zu sortieren, dann ist das natürlich super. Dann kann das Training und alles andere gleich bleiben. Aber vielleicht sind das halt auch mal die Dinge, die man dann mal 1, 2 Wochen zurückstellen muss, um dann wieder Gas zu geben. Das heißt, ja, auf der einen Seite darf man es nicht zu leicht nehmen und man muss dranbleiben und darf sich nicht auf, wie gesagt, die Motivation verlassen. Die wird einen nicht zum Ziel bringen. Aber man muss auch mal ein bisschen locker zu sich sein und nicht zu viel von sich abverlangen.
Die Kirche im Dorf lassen.
Genau.
Um hier mal so einen Spruch mit reinzubringen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube, dass es viele auch wissen, aber ich kenne es zum Beispiel von mir, ich versuche auch immer so ein bisschen den Druck rauszunehmen, jetzt in meinem Training und zu sagen, wenn jetzt eine Einheit mal nicht läuft oder ich auch mal eine ganze Woche habe, weil ich einfach irgendwie müde bin, zyklusbedingt oder anderweitig ist Stress und ich sage, jetzt die Woche Training, ich kann keine Intensitäten einbauen, dann bin ich froh, wenn ich irgendwie mal eine Stunde locker auf dem Rad sitze. Aber den Stress, den man sich macht, ich glaube, das kennen ganz viele da draußen, die zuhören, der ist irgendwie immer da, man hat so ein bisschen vielleicht auch Druck, den man sich selbst macht. Deswegen ist es gut, das immer wieder zu hören, dass man da einfach mal so ein bisschen die Wasserteile irgendwie verteilen soll oder mal weglassen soll und nicht noch weiter ins Glas reinschütten muss. Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Zum Thema Wasser mache ich gleich mal den Übertrag zum Thema Ernährung, weil wenn wir über Sport und Gewichtsabnahme sprechen, ist natürlich das Thema Ernährung nicht zu vernachlässigen und man hört ja immer so, ja, 70% sind Ernährung, 30% ist dann der Sport. Lass uns doch mal darüber sprechen. Was denkst du, wie stark hebelt eine suboptimale Ernährung den Trainingseffekt wieder aus? Du hast ja schon gesagt, Kaloriendefizit ist auf jeden Fall ein Must-Do, weil ohne Kaloriendefizit nehmen wir kein Gewicht ab. Wenn wir das jetzt so im langfristigen Verlauf anschauen, wenn ich die ganze Zeit durchziehe und dann mal einen Tag in der Woche irgendwie mich dann doch anders ernähre, als es auf dem Plan steht, wird das Ganze den Prozess natürlich nicht ruinieren. Aber ab wann ist die Ernährung vielleicht nicht optimal genug, um ja meinen Trainingseffekt oder auch die Gewichtsabnahme weiter zu supporten?
Ja, ich glaube, da gibt es 2 ganz wichtige Punkte. Ne? Also auch wieder hier, das ist im Punkto Sport ja immer spannend, ne? Weil wir jetzt gerade quasi diese beiden Richtungen auch vereinen. Mit dem einmal, ich will abnehmen, ich möchte Körperfett reduzieren, aber ich möchte auch leistungsfähig sein. Mhm. Das heißt, wir müssen einmal schauen, dass wir A, nicht zu wenig Energie haben, um eben leistungsfähig zu sein. Und wir müssen aber auch schauen, dass es nicht zu viel ist. Das heißt, so ein bisschen die goldene Mitte zu finden. Weil es kann in beide Richtungen auch hier wieder in die falsche Richtung gehen. Wenn wir sagen, wir haben nicht genug Kohlenhydrate zur Verfügung, also wir haben nicht genug Energie für unsere Einheiten, dann ist das schlecht. Also einmal brauchen wir die ja im besten Fall vor, oder wenn es lange Einheiten sind, auch während unseren Einheiten, um genug Energie zu haben. Und dann im besten Fall, wenn wir alles perfekt machen wollen, vielleicht auch danach, um die Regeneration wieder anzukurbeln. Und unterschätzen viele Leute auch die Kohlenhydrate. War ja mal weit verbreitet, aber nur das Eiweiß dann, dass wir das brauchen auf jeden Fall nach dem Training. Aber auch die Kohlenhydrate können eben viel, viel effektiver verstoffwechselt werden direkt nach dem Training. Ich glaube, dass, wie gesagt, dass beides extrem wichtig ist. Ne? Also, dass wir uns, wenn wir das Training schon so optimieren, auch auf die Ernährung fokussieren. Und dass es natürlich für die Gewichtsreduktion, das ist ja gerade schon gesagt, ein Muss ist, ins Defizit zu kommen. Das bedeutet, wenn wir das als messbaren Fortschritt nutzen, dann ist es so, dass wir mit der Ernährung, mit der falschen Ernährung quasi alles aushebeln können. Das heißt, wenn wir zu viel essen, dann werden wir nicht abnehmen, es wird nicht passieren. Das heißt, da ist quasi die Ernährung eigentlich maßgebend dafür verantwortlich, wenn wir das schaffen wollen. Weil wenn wir 2000 Kalorien verbrauchen und 2100 Kalorien essen, dann werden wir nicht, vielleicht mit einem gewissen Punkt, aber die meisten Menschen wahrscheinlich kein Körperfett verlieren, wenn das nicht noch sehr hoch ist, ne, und wir gleichzeitig Muskeln aufbauen. Ja, und andersrum ist es natürlich auch wichtig, dass wir auf jeden Fall genug essen, um genug Energie zu haben. Ich glaube, auch hier ist es wieder eine goldene Mitte. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man nicht denkt, weil man mal eine Zimtschnecke isst und mal eine Pizza isst, dass das Ganze nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Das sind auch alles nur Nährstoffe. Ich finde, das ist einerseits so ein bisschen ein makaberer Ansatz, auf Ernährung zu gucken, weil es ja auch einfach viel mit Emotionen behaftet ist und Kochen eine Kunst ist und Dinge gut schmecken sollen. Aber ich finde es auch immer wieder sehr befreiend, das so zu vereinfachen, ne? Also einfach zu gucken, was hat ein Lebensmittel an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Und dahingehend kann man das messen, ob das zu seinen Zielen passt, ne? Und ob das dann jetzt eine Pizza ist, auch mal ein gutes Beispiel, die Kohlenhydrate über den Teig hat und dann vielleicht noch über die Tomatensauce ein bisschen Protein im Käse und vielleicht, wenn es eine Thunfischpizza ist, im Thunfisch. Oder ob das eine Pasta ist oder ein Reisgericht quasi, wo wir Kohlenhydrate im Reis haben und dann Protein und Kohlen in anderen Dingen. Das ist erstmal für den Körper recht egal. Also insofern bin ich schon auch Fan von if it fits your macros, also dass man wirklich guckt, was brauche ich an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett, um mein Ziel zu erreichen. Und natürlich auch Mikros, immer nochmal wichtig dazu zu sagen. Also schaut auch, dass ihr genug Vitamine und Mineralstoffe und Co. esst. Und deswegen auch hier wieder, es wird wahrscheinlich von vielen zu überanalysiert, die Ernährung. Die muss nicht jeden Tag perfekt sein, wie du auch schon gesagt hast. Es muss nicht von Montag bis Sonntag immer alles perfekt abgedeckt sein. Man muss nicht jeden Tag auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht kommen. 2 Gramm ist sowieso sehr, sehr hoch. Also da reicht wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Mhm. Und man muss auch nicht jedes Training komplett perfekt mit Kohlenhydraten fuelen. Oder jede Einheit. Man muss nicht immer ein Pre-Workout haben oder ein Intra. Im Umkehrschluss sollte es aber auch nicht so sein, dass ihr halt auf Dauer über Wochen hinweg euren Körper zu wenig Protein, zu wenig Kohlenhydrate und keine gesunden Fettsäuren gibt. Das heißt, es ist ja auch hier wieder die goldene Mitte. Ne? Die grundlegenden Pfeiler sollten schon passen, aber man muss es nicht überanalysieren.
Okay, also vieles ist ja auch in der Ernährung immer eine Raketenwissenschaft, aber lässt sich ja dann wirklich super easy runterbrechen. Ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, dann nimmt es auch erstens eine Menge Arbeit und vor allem auch eine Menge Stress, wenn man halt weiß, okay, ich muss jetzt hier nicht irgendein abgefahrenes Salatgericht mit sonst was kochen, sondern ich kann auch halt einfach eine Brezel mit körnigem Frischkäse essen, vielleicht noch ein bisschen Gemüse und that's it, dann bin ich da eigentlich good to go.
Ja, meiner Erfahrung nach sind auch die Leute, die erfolgreichsten, auch sportlich gesehen und im Ziel erreichen, sei es auf die Körperkomposition oder sportlich, die es simpel halten. Mhm. Das ist auch ein Ansatz von mir im Coaching, ne? Also ich bin der Letzte, der irgendwie trackt, wie viel genaue Lebensmittel du jetzt mit einem Eisengehalt und mit einem Magnesiumgehalt hast. Das ist wichtig natürlich, dass wir mit diesen Nährstoffen gut versorgt sind. Und im besten Fall, wenn wir es ernst meinen, nehmen wir irgendwann mal auch vielleicht einen Blutwert, um zu schauen, wenn wir die Vermutung haben, dass da was fehlen könnte. Aber Dinge simpel zu halten, ist viel, viel mehr wert. Also wie gesagt, diese Grundpfeiler, die ich gerade genannt habe. Also wir sollten eine gewisse Menge Eiweiß essen, wir sollten eine gewisse Menge Kohlenhydrate essen und wir sollten eine gewisse Menge an Lebensmittel essen, die uns Ballaststoffe und Mikronährstoffe liefern. Und wenn wir das abgedeckt haben und das in unseren Alltag passt, dann haben wir 99% von dem, was wichtig ist, erreicht.
Ja, absolut richtig. Jetzt kenne ich das von mir aus meinen Laufanfängen. Also bei mir war jetzt nicht das Thema irgendwie Gewichtsabnahme, sondern eher, ich starte mit dem Laufen rein. Und vielleicht kennst du es ja auch. Man ist vielleicht das erste Mal länger unterwegs. Man läuft zum ersten Mal 6, 8, 10, was auch immer, wie viel Kilometer. Und dann denkt man sich danach, ach, das ist so ein kleiner Meilenstein und möchte sich dafür belohnen. Bei mir war es dann natürlich, ich denke schon während des Laufens ans Essen, das Essen, dass ich dann dachte, okay, danach gönne ich mir, was weiß ich, eine extra große Portion Nudeln oder dann esse ich die Zimtschnecke, vielleicht auch noch die zweite. Also ich habe dann so meinen Belohnungsanreiz im Essen gesucht und gefunden und habe dann vielleicht auch viel mehr nach dem Training gegessen, als ich bräuchte. Einfach nur, weil ich mich irgendwie dafür belohnen wollte, dass ich XY Kilometer gelaufen bin. Und manche haben vielleicht auch genau das Gegenteil, dass sie sagen, oh, ich bin jetzt 10 Kilometer gelaufen, jetzt muss ich auch meine Ernährung richtig gut unter Kontrolle haben und essen dann extra wenig. Also irgendwie ist so die Balance, glaube ich, schwer. Aber hast du Tipps, wie man so extrem Heißhunger oder diesen Belohnungsgedanken nach dem Laufen austrickst, ohne dass ich meine Regeneration gefährde?
Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Tipps ist da generell auch immer für Heißhunger, dass man das Gesamtkonstrukt sich wieder anguckt, ne? Also dass man schaut, dass man schon vor dem Training und in den Mahlzeiten, die vor den Einheiten stattfinden, sich ordentlich mit Nährstoffen versorgt. Das ist etwas, was ich bei Heißhunger extrem viel sehe, weil da auch immer wieder gefragt wird, was kann man denn gegen Heißhunger machen und wie kriege ich das weg? Und dann wird oft so eine magische Antwort erwartet, wie jetzt der Heißhunger plötzlich verfliegt mit irgendeinem Supplement am besten noch. Aber im Prinzip ist es am wichtigsten, dass man seinem Körper eben schon die Nährstoffe, die er braucht, davor zuführt. Also wenn du dich schon gut mit Kohlenhydraten vor dem Lauf und während dem Lauf vielleicht auch, je nachdem wie lange es gefühlt hast, dann wird auch wesentlich, erfahrungsgemäß wesentlich weniger hinten raus dieses extreme Verlangen danach kommen, dass man da jetzt extrem viel braucht. Also wenn du, wie gesagt, schon eher im Defizit warst davor und nicht gut mit Kohlenhydraten versorgt warst und dann vielleicht auch keine Intra-Kohlenhydrate hattest während des Trainings, dann wird es dir wesentlich schwerer fallen, zu verzichten, in Anführungsstrichen, dann super viel zu essen danach. Und zusätzlich auch, wie mit allem auch gerade wenn es ums Thema Körperfett reduzieren geht, deine Struktur zu haben, ne? Also ich kenne es von mir, wenn ich nach Hause komme und dann ist der Kühlschrank voll und ich bin fertig vom Lauf und ich finde nach so einem, gerade auch im Sommer jetzt, nach so einem Lauf gibt es eigentlich nichts Geileres als zum Beispiel dann kaltes Getränk mit Zucker, weil man merkt richtig, wie der Körper diese Kohlenhydrate will. Das finde ich auch immer spannend. Ne? Mhm. Der Körper kann einem ja auch signalisieren, was er jetzt gerade braucht. Wenn wir sagen, wir haben eher ein bisschen zu wenig Nahrungsfett aufgenommen, dann hat man eher darauf Lust, also gravet eher diese Lebensmittel, die ein bisschen fettiger sind. Und ich finde gerade bei mir ist es extrem nach dem Laufen, dann habe ich richtig Bock auf Kohlenhydrate. Also ich finde so ein kalter Eistee oder ein kaltes Johannisbeerschorle oder so nach dem Laufen, das ist immer Wahnsinn. Gibt fast nichts, was einen mehr befriedigt in der Situation als das. Mhm. Und wenn man da halt schon so ein bisschen eine Struktur für sich hat, ne, also wenn du in deinem Fall zum Beispiel einfach schon was vorbereitet hast, das ist auch immer das A und O, dass man sagt, hey, ich weiß, ich bräuchte da eine ordentliche Portion Kohlenhydrate. Ich habe mir zum Beispiel vielleicht, auch wenn ich was Leckeres in Anführungsstrichen oder was Süßes will, ich habe mir eine Schüssel Cornflakes, was ja im Prinzip nichts anderes sind, außer Kohlenhydrate mit noch ein bisschen Protein bei manchen. Hab eine große Schüssel Cornflakes, die ich danach essen werde, vielleicht mit einem Proteinshake und Wasser gemischt oder Proteinshake und Milch und esse dann noch einen Apfel oder ein bisschen Obst dazu. Und das ist schon so vorgeplant, dann kann das auch immer nochmal enorm helfen, ne?
Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Also schon vorausschauend einfach planen und denken und sich schon was in den Kühlschrank stellen. Das kenne ich auch immer vom Laufen oder dass ich dann erstmal nach Hause komme, dann schwitzt man erstmal so ein bisschen aus, dann geht man erstmal duschen, dann ist auch schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde rum und dann kickt der Hunger so richtig und dann bleibt eigentlich einem gefühlt nichts anderes übrig, als das zu essen, was man halt zuerst findet und was halt auch schnell geht. Und seitdem ich auch wirklich dann mir ein kühles Getränk mache, ich trinke jetzt im Sommer immer sehr gerne Kokoswasser mit ein bisschen Ahornsirup und irgendwie dann noch ein paar Beeren, so gefrorene Beeren, die kühlen das Ganze dann auch immer. Das, finde ich, schmeckt richtig nice. Man wird so von diesem süßen Geschmack befriedigt, man hat was Kaltes. Das ist immer so mein Drink, den ich jetzt mache. Und wenn ich den dann direkt trinke, und danach erstmal ausschwitze und duschen gehe, dann weiß ich auch ganz anders dann mit dem Essen umzugehen oder weiß, okay, ich habe jetzt erstmal was getrunken, was auch schon ein bisschen Kohlenhydrate hatte, jetzt habe ich erstmal Zeit zu kochen. Das ist wirklich ein Game Changer. Also das könnt ihr gerne ausprobieren, wenn ihr auch so mit Belohnungsessen oder Heißhunger zu tun habt. Dann lasst uns so ein bisschen in das Ende der Folge gehen. Ich habe noch eine Frage zur Ernährung. Und zwar, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, die den Stoffwechsel boosten? Es gab ja auch ganz lang, glaube ich, so diesen Trend, dass man morgens nach dem Aufstehen direkt so Apfelessig mit Wasser getrunken hat, weil dadurch der Stoffwechsel geboostet werden soll. Was ist da dran? Gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, die wirklich was mit dem Stoffwechsel zu tun haben und den irgendwie upgraden können?
Um die Frage mal kurz schon vorneweg so zu beantworten, für alle, die da ganz gespannt drauf warten. Also es gibt nichts, was mir bekannt wäre, was wirklich nachhaltig wesentlich dafür sorgt, dass ihr den Stoffwechsel langfristig geboostet habt oder dadurch dann einen Effekt habt auf eure Körperzusammensetzung. Das ist ja eigentlich das Wichtige, ne? Also es wird schon Lebensmittel geben, die da einen gewissen Einfluss drauf haben, oder zum Beispiel Stichwort Koffein, und Co. Aber das ist nichts, was langfristig dafür sorgt, dass ihr irgendwie in ein höheres Kaloriendefizit kommt oder dass euch das was bringen würde in der Hinsicht. Das heißt, da tut's mir leid, dass ich da mit keinem Tipp dienen kann. Genau, nee. Würde die eigentlich so kurz einfach beantworten, die Frage. Gibt's nicht.
Perfekt. Das ist, glaube ich, schon mal gut für alle, dass so kurz und knapp der Zahn gezogen wurde und man sich nicht dieses Apfelessig, was zugegebenerweise auch wirklich nicht gut schmeckt, sich da morgens reinschütten muss.
Ja, genau. Das ist auch, das sage ich auch immer wieder in meinen Seminaren, ne? Weil das sind auch wieder so klassische Fragen. Dann habe ich mein Wasser mit Zitrone und einem Schuss Salz immer meistens noch und warmes Wasser oder sowas. Und ich sage mal, das könnt ihr gerne machen. Macht das, trinkt euer Wasser warm, kalt, mit Zitrone, ohne Zitrone, Apfelessig, ohne Zitrone. Solange ihr nicht erwartet, dass dadurch irgendwas Magisches passiert, das ist völlig in Ordnung. Aber auch ein warmes Wasser wird nichts an eurer Körperkomposition ändern im Vergleich zu der kalten. Das ist immer, wenn das eine gute Routine für euch ist, so what, cool. Dann kann man das machen. Wobei ich auch immer eher ein bisschen fraglich finde, ob jetzt Zitronenwasser und dann auch noch Essig drin. Also Stichwort, ich bin zwar kein Zahnarzt, generell kein Arzt, aber Stichwort Zahngesundheit ist wahrscheinlich auch so eher ein bisschen die Frage, ob so Säuren direkt morgens dann so gut sind und wann man dann irgendwie Zähne putzt davor, danach oder so. Also ich immer als Empfehlung, ich sage immer in den Coachings, es ist 1:1 individuell an die Menschen angepasst, aber eine Sache, die ist bei allen gleich, dass man morgens nach dem Aufstehen bei den meisten kurz auf die Waage geht, um das zu checken und einzutragen und dann ein großes Glas Wasser trinken soll. Umso größer, umso besser, weil wir nachts einfach nichts getrunken haben.
Ja.
Meistens. Das heißt, morgens einfach generell Wasser. Aber ob da Zitrone drin ist oder nicht, das ist mir egal.
Also was euch gut tut. Und ich finde auch, solange es nicht einen übermäßigen Aufwand hat oder auch unfassbar viel Geld kostet, kann man ja so kleine Sachen machen, wenn man vielleicht Placebo-Effekt davon hat oder das auch einfach zur Routine gehört, dann why not? So you do you. Genau. Aber gut zu wissen, dass es irgendwie kein Lebensmittel gibt, was euch da jetzt komplett boostet und euren Stoffwechsel durch die Decke gehen lässt. Das war doch ein gutes abschließendes Wort für unsere ganzen Fragen, mit denen wir dich heute bombardiert haben. Hast du jetzt noch zum Abschluss irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht auch gerade an die Menschen, die heute auf die Folge gut passen, die vielleicht Angst haben, laufen zu gehen, weil sie ein Mehrgewicht haben oder denken, ich kann nicht laufen, weil ich habe keinen Läuferkörper. Die denken, die sind zu schwer zu laufen. Schieß los, was möchtest du diesen Leuten mitgeben?
Kommt in Action. Das, was ich vorhin erklärt hatte, die 4 Punkte, es beginnt immer mit Aktion. Also ihr müsst etwas tun. Ihr müsst in irgendeiner Art und Weise, ne, wie ich es vorhin gesagt habe, das kann sein, dass man sich mal eine KI setzt und da eintippt, wie kann denn mein Trainingsplan aussehen? Meine Daten sind das und das, ich bin so groß, habe das Gewicht, das ist mein Geschlecht. Wie fange ich denn an? Und dann werdet ihr Klarheit aus dem Prozess des Tuns bekommen. Ne? Also viele verlieren sich, glaube ich, immer in den Gedanken und dann liest man da was und sieht dort was. Wichtig ist, dass ihr macht, dass ihr ausprobiert, dass ihr dann auch scheitert und aus dem Scheitern lernt, weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, zu mir ist, glaube ich, noch niemand gekommen, der das noch nicht probiert hat davor.
Mhm.
Weil es wird immer ein Prozess sein. Es wird immer ausprobieren, testen. Vielleicht klappt es direkt, vielleicht klappt es noch nicht. Und dann muss man was weiteres machen. Ich finde es auch immer sehr schön, den Satz, man kann nur etwas nicht schaffen oder man kann nur verlieren, wenn man aufhört. Wenn man nicht aufhört, dann wird man irgendwann an sein Ziel kommen. Das kann ich euch versprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt als Ziel habt, ich möchte so und so viel Kilometer laufen, ich möchte so und so viel Gewicht reduzieren, ich möchte vielleicht beides, ich möchte einen Halbmarathon irgendwann mal laufen und 20 Kilo weniger wiegen, dann werdet ihr das nur nicht erreichen, wenn ihr an irgendeinem Punkt dieser Journey aufhört. Wenn ihr einfach immer weitermacht, auch wenn es vielleicht das fünfte oder sechste Mal irgendwie nicht geklappt hat mit der Ernährungsweise oder mit dem Training, dann werdet ihr das nicht schaffen. Aber sobald ihr weitermacht, dann wird irgendwann ein Versuch kommen, wo es klappt. Mit 100%iger Sicherheit. Also ihr könnt nur scheitern, wenn ihr aufhört. Deswegen einfach anfangen und weitermachen und irgendwann klappt's.
Das waren schöne Worte zum Abschluss. Die drucke ich mir aus und hänge sie in meine Wohnung, um sie jeden Tag zu sehen. Nee, aber wirklich, das war ein gutes Fazit. Das war ein schönes Schlusswort. Mauritz, ganz vielen Dank, dass du dir jetzt wirklich die viele Zeit genommen hast. Es ist jetzt länger geworden, als wir geplant haben. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast und wirklich vielleicht auch ein paar persönliche Fragen beantwortet hast. Wenn die Leute Support beim Abnehmen wollen oder deine sportliche Reise einfach verfolgen wollen, wo finden sie sich, sie dich am besten in den sozialen Medien, im Internet?
Genau, also am aktivsten bin ich auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist einfach coach.mauritz. Mauritz schreibt man mit TZ, also M-A-U-R-I-T-Z. Ihr werdet es wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinkt haben.
Ja.
Und wenn ihr abnehmen wollt oder und eure sportlichen Ziele erreichen wollt, ne, also ich habe das vorhin ja schon gesagt, bei mir ist es immer eine Kombination. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns die Ernährung angucken, sondern es geht auch darum, wie unterstützen wir das Ganze mit dem Training. Also in beide Richtungen, wie kriegen wir es psychisch gut hin, was sind vielleicht mentale Strategien, die funktionieren, über eine ganz enge Betreuung. Das ist mir immer ganz wichtig, dass das eben 1:1 mit mir ist und nicht irgendwie vorgefertigt irgendwas für alle ist, sondern es ist wirklich ganz genau auf euch zugeschnitten und individuell. Und da könnt ihr euch einmal gerne bei mir melden, über alle Plattformen natürlich, auch über Instagram, und sonst gibt es auch eine Website, die www.eman-coaching.de. Auch das wahrscheinlich unten verlinkt, da muss ich es nicht hier nochmal buchstabieren. Genau, da immer gerne melden. Ich freue mich sehr, mit den Leuten so eine Journey zu begleiten. Ich finde es immer wieder faszinierend, was da so passiert. Ne? Deswegen habe ich das Ganze dann ja auch angefangen nach meiner eigenen Reise, weil ich das super, super spannend finde, Menschen dabei zu begleiten. Und es würde mich super freuen, wenn ich einem von euch da draußen helfen kann. Deswegen meldet euch immer gerne.
Ja, danke Mauritz. Wir packen auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit du nicht alles buchstabieren musst und damit ihr es ganz leicht einfach anklicken könnt. Und ja, danke nochmal Mauritz für deine Zeit. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören und gebt uns auch gerne Feedback in den Kommentaren oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt das auch rein, worüber wir sprechen sollen. Vielleicht habt ihr auch einen spannenden Gast, den ihr mal bei uns haben wollt. Dann unbedingt her damit. Ansonsten verabschiede ich mich, freue mich auf die nächste Folge. Bis bald, bleibt gesund und keep on running.